Herzlich willkommen zur 44. Episode des Allgäuer Geocaching Podcasts. Hier spricht die Allgäuerin Dotti und am anderen Ende sitzt das Nordlicht Marco. Servus.
Moin.
Wieso moin? Du hast ja inzwischen gelernt, dass es Servus heißt.
Genau. Ich hab's jetzt aber wieder drauf. Ich sag wieder moin, wie sich das gehört hier, ne? Aber Bock hätte ich das mal auch drauf. Nachher hatte ich auch schon Servus gesagt und so weiter zu den Leuten. Wobei es am Anfang erst schwer fiel mit dem Moin, Servus, aber oh, man gewöhnt sich nachher dran, ne? Solange ich nicht Grüß Gott sag, aber.
Das kommt dir dann schwer über die Lippen.
Das kommt mir schwer über die Lippen, ja.
Das kann ich verstehen, ja. Aber wenn man so gewöhnt ist, dann ist es auch nur noch eine Floskel. Also dann nimmt man das auch nicht mehr so ernst.
Ja. Das wird sein.
Ja, du warst hier bei uns im Allgäu im Urlaub und das wird heute auch noch ein Thema sein, denke ich. Du wirst einiges zu berichten haben.
Einiges, ja. Gut. Wir hatten ja ein bisschen schon in der letzten Folge berichtet, wo wir da beide live zusammen aufgenommen haben. Ne? Mhm. Mal gucken, was wir noch so ein bisschen zu erzählen haben. Ne?
Prima. Aber fangen wir wieder mit den Kommentaren an. Wir hatten zur letzten Episode nicht allzu viel Kommentare erhalten, zu der Folge davor schon. Die hatten wir ja dann aber, als wir dort oben auf dem Berg gesessen haben, in der letzten Episode nicht vorgelesen und sind nicht drauf eingegangen, weil wir eben kein Skript dabei hatten, nicht wahr, Marco?
Ja, heute habe ich wieder eins.
Und deswegen würde ich sagen, die Kommentare aus der Folge 42, die könnt ihr auf unserem Blog nachlesen. Wir haben sie dann auch beantwortet. Und wir bleiben jetzt einfach bei der Folge 43. Da hat zum Beispiel der Tokio-Nerd, ich glaube, kurz nach Mitternacht geschrieben.
5:12.
Ja, yeah, da ist sie ja, die neue Folge. Punkt Mitternacht, Zwinker.
Ja, da hatte ich dann eben auch gleich geantwortet. Du bist verrückt, aber positiv verrückt. Weil ja. Sitzt er Mitternacht vom Rechner und wartet auf die neue Folge.
Drückt er vermutlich die F5-Taste wie verrückt. Sehr schön.
Ja.
Aber ich habe mich gefreut, dass er sich wieder gemeldet hat. Das ist ja schon fast ein Running Gag. Das gehört ja schon zum Inventar dieser Kommentar von ihm.
Ja.
Jo, und dann hat aber der Christian, unser Obo-Man, nochmal Bezug genommen auf die Folge 42, wo wir darüber gesprochen haben, dass im Usernamen von Groundspeak, also wenn wir dort einen neuen Account anlegen, dass dort dieses Minuszeichen ja nicht erlaubt ist und auch andere Sonderzeichen nicht erlaubt sind. Und da hatte nämlich der Marc in einem vorigen Kommentar geschrieben, dass er damit keine Probleme hatte und er hat ja schließlich auch zwei Minuszeichen in seinem Namen. Und daraufhin hat der Obermann geantwortet, ich weiß nicht, seit wann das so ist, aber probier's aus, einen Basic-Member mit Sonderzeichen anzumelden. Bei mir kommt, Minus ist ein ungültiges Zeichen. Und da hat dann der Marc dran drauf geantwortet, vielleicht hatte ich damals einfach Glück oder es lag daran, dass ich meinen ersten Namen umbenannt habe, ist allerdings auch schon 7 Jahre her. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich habe es dann vor lauter Neugier auch gleich mal ausprobiert, habe versucht, einen Account anzulegen und zwar auch mit Minuszeichen und das hat wirklich nicht funktioniert. Also da kommt wirklich die Meldung, dass dieses Zeichen nicht erlaubt ist. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das vielleicht durch die Umstellung auf dieses neue Design einfach irgendwann mal abgeschafft wurde, dass man solche Sonderzeichen oder auch, wie der Christian damals im Interview mit dem Charlie darüber gesprochen hat, dass man auch Zahlen, glaube ich, ganz vorne am Namen nicht mehr akzeptieren kann. Vielleicht ist das durch die Umstellung einfach passiert.
Das kann sein, ja. Weil ich kenne genug Nicknames, die ein Minuszeichen davor haben oder dahinter oder so. Also es muss irgendwann mal gegangen sein, auf jeden Fall.
Ich glaube, jetzt muss ich mal ganz blöd gucken, aber ich glaube, ich habe auch die Minus-Hörmupfel genommen. Also ich habe, glaube ich, auch ein Minuszeichen drin. Und sogar ein Ö. Also bei mir hat es auch mal funktioniert. Vielleicht wirklich durch dieses neue Design, durch dieses Dashboard, und da kommen wir ja nachher auch noch auf dieses Thema. Es tut sich ja da gerade auf der Seite von geocaching.com einiges, da verändert sich ja einiges und ja, vielleicht liegt's daran.
Jo.
Jo, dann haben wir heute, kann ich heute ein bisschen was erzählen. Ich war nämlich auf dem Mega-Event in Friedrichshafen. Und ja, das Event war schön. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Es hat mich komischerweise nicht ganz so abgeholt.
Das war das Zeppelin-Event, ne?
Wie ich einmal das war das Zeppelin-Event, ja.
Ah, so genau.
Das Project dieses Jahr. Und muss ehrlich sagen, es hat mich irgendwie nicht abgeholt, obwohl wirklich alles da war und wirklich ganz toll organisiert war und es sehr, sehr viel zu gucken gab, sehr viel angeboten wurde, aber irgendwie, weiß ich nicht, kam bei mir irgendwie diesmal nicht so an. Aber gut, fange ich mal von vorne an zu erzählen. Das Event hat 14 Euro gekostet und da gab es dann auch während einiger Gespräche Stimmen, dass die Leute gemeint haben, es sei zu teuer. Und da habe ich dann entgegnet, naja, gut, in der Schweiz wird es sicherlich teurer sein. Und haben die gesagt, nein, da sei es sogar billiger. Also das Event in der Schweiz findet nämlich dann genau eine Wochenende nach dem Event in Friedrichshafen statt. Und genau der anderen Seite vom Bodensee. Und die Schweizer verlangen 11 Franken, das sind knapp 10 Euro Eintritt. Also fand ich den Unterschied eigentlich auch nicht schlimm. Findest du 14 Euro zu teuer für ein Event, für ein Mega-Event?
Oh, es kommt immer darauf an, was da geboten wird, ne? Für was brauchen die das Geld? Was organisieren die dafür? Oder was kostet die für die Geld? Was haben die für Ausgaben? Also da würde ich jetzt mal messen. Ich würde es gar nicht so direkt, so ein Mega darf es und so viel kosten, sondern so, wir hatten ja schon mal gesagt, damals so Bremerhaven irgendwie so, da fand ich jetzt nichts richtig, wo so sämtliche Muckels übers Gelände liefen und da eigentlich nur eine Bühne aufgebaut war und die Händlermeile, also da hätte ich jetzt gesagt, das hätte auch fast kostenlos sein können und so, weiß nicht, aber ich finde es jetzt nicht dramatisch, wenn man da einen Tag hinfährt, 14 Euro, ja mein Gott, was kostet denn schon ein Tierpark oder so, da zahlst du wahrscheinlich schon mehr heutzutage, ne?
Ja, vor allem, wenn man so ein Event organisiert, was man da musst du Toiletten aufstellen, da musst du Versicherungen zahlen, dann steht da wirklich eine Bühne, die kostet ja auch einen Haufen Geld. Also ich finde das eigentlich nicht schlimm, wenn man da mal 14 Euro für bezahlt.
Aber die Diskussion hast du ja immer, das hast du ja nicht bei jedem Mega-Event, dass da im Vorfeld oder so immer über die Preise diskutiert wird. Ne? Ja.
Da fährt man aus Norddeutschland hierher, verfährt diese, keine Ahnung, 60, 70, 80 Euro Spritkosten. Oh, wenn es reicht und dann jammert man über 14 Euro Eintritt. Ich weiß es nicht so recht. Mhm. Allerdings muss ich sagen, es war ja nicht alles. Diese 14 Euro, zu denen kamen nämlich dann nochmal 5 Euro Parkplatzgebühren dazu. Und da habe ich dann schon nach Luft geschnappt und gesagt, also muss das jetzt auch noch sein, wenn man schon 14 Euro Eintritt bezahlt, dort ein riesiger Parkplatz zur Verfügung steht oder vielleicht eine Wiese, die vom Bauern gemäht werden kann und wo unter die Autos stehen, muss das dann auch nochmal zusätzlich kommen?
Das war ein Parkplatz extra gemacht, eine Koppel, eine gemähte oder sowas, oder was?
Nee, das war ein separater Parkplatz, der auch für den Zeppelin-Flughafen zur Verfügung steht, weil das ist ja auch ein Messegelände, da finden dann auch Messen statt. Und dort gab es einen geschotterten Parkplatz mit Schranke und allem drum und dran. Und da standen sie dann und haben dann aber auch nochmal 5 Euro kassiert für den Parkplatz. Wobei ich dann sagen muss, es gab auch einen Shuttlebus nach Friedrichshafen. Also wenn du von diesem Eventgelände nach Friedrichshafen rein wolltest, wo dann die meisten Caches lagen und wo eben auch ein bisschen Sightseeing betrieben werden konnte, weil Friedrichshafen an sich ist auch sehr schön, dann konntest du das mit einem kostenlosen Shuttlebus machen. Der fuhr dann zum Hafen bzw. zum Bahnhof und das fand ich dann als Zusatzangebot auch sehr angenehm.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben so auf diese Art und Weise finanziert wurde. Das Essen zum Beispiel am Event und die Getränkepreise, die fand ich sehr in Ordnung. Also für süddeutsche Preise, du hast es ja selber gemerkt, bei uns ist alles ein bisschen teurer als bei euch oben. Mhm. Aber wir haben für einen Steaksemmel 4 Euro bezahlt, für eine Wurstsemmel 3 Euro, für eine Spezi 2,50, für ein Wasser 2,50. Also das fand ich durchaus in Ordnung.
Was war ein Wasser? So eine halbe Liter PET-Flasche vom Discounter oder was?
Nee, ja, es ist von einer Markenware, also Cola war eine Markenware und das Krumbach-Wasser von uns hier unten. Also
ich hatte das damals in Leipzig auf dem Mega-Event. Das war ja auch so ein Messegelände. War es in Leipzig?
Ja, aber ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern.
Da war ja eigentlich fast nichts geboten. Das war wirklich nur ein Messegelände eigentlich. Mhm. Und da war das ja so heiß das Wochenende, da kannst du dich nicht noch dran erinnern, oder?
Ja.
Und da fand ich also ein halber Liter Wasser für, da kam da mal nicht 3 Euro und das war dann wirklich so eine 0,5 PET-Flasche. Und das finde ich irgendwie so, für ein Wasser finde ich das schon ganz schön knackig. Also wenn eine Cola oder so trinken will, alles klar. Aber ein Wasser sollte im Sommer eigentlich, finde ich, also günstiger sein als 3 Euro, oder? Mhm.
Wobei, was heißt, es wurde nichts geboten? Meinst du jetzt die das Programm drumherum?
In Leipzig, ja. Also ich fand, das war ja wirklich nur eine Messehalle, dann haben die Dosenfischer da gespielt.
Ja, und tagsüber wollen ja auch wahrscheinlich bezahlt werden für Anfahrt und für Bühne und für, dann haben sie auch noch sehr viele Spiele gehabt für Kinder. Es waren Vorträge. Also, ich fand
ja, die, diese Geo-Games oder was hatten sie da gemacht, ja.
Ja,
diese Entenangeln und sowas.
Ja. Richtig, da haben sie sich ja richtig ins Zeug gelegt und einiges aufgestellt. Also ich fand das eigentlich ein sehr schönes Event und war auch da bereit, einen gewissen Preis zu bezahlen.
Ja.
Hier.
Ja, erzähl.
Ja, hier beim Friedrichshafen waren dann auch die Coins mit 16,50 Euro, fand ich dann sehr teuer. Aber auch da wieder, es waren besondere Coins. Die hatten also, das war so eine, weiß gar nicht, war das jetzt eine Erdkugel oder was? Also ein runder Coin. Und da war ein Zeppel drauf und den kann man auch bewegen. Also den kann man nach rausschieben, aus der Münze rausschieben. Also wirklich nett gemacht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das durchaus seinen Wert hat, wenn da so ein bewegliches Teil mit eingebaut ist. Und für 16,50 Euro, ich nehme mal an, dass die Sammler diesen Wert dann auch zu schätzen wissen. Die Woche drauf in der Schweiz drüben, da kosten die Coins 13 Euro und ist ja auch nicht weit weg von dem Coinpreis. Also wie gesagt, ich hin und her gerechnet und ich konnte die Kritik, die ich da vor Ort gehört habe, ehrlich gesagt nicht verstehen, weil ich fand es nicht zu teuer und das Angebot war auch richtig gut. Ja, apropos Angebot, es gab eine riesige Händlermeile. Die stand dann auch sehr trocken in einer riesigen Zeppelinhalle. In dieser Zeppelinhalle stand auch gerade ein Zeppelin, also das war auch sehr beeindruckend. Und die Händlermeile, die war wirklich riesig groß. Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich so viele Stände mal auf irgendeinem Mega gesehen habe.
Ja, ich hatte diese Bilder gesehen aus dieser Halle, wo dieser Zeppelin drin steht und diese Händlermeile, da waren echt viele Shops nebeneinander. Mhm. Ne?
Ja.
Und alle ja noch, alle unter ihren Pavillons noch da in der Halle. Ja, ne?
Richtig. Also da hätte es regnen können, da hätte es stürmen können, da wäre denen schon mal nichts passiert. Also nee. Ich glaube, die waren sehr froh über diese Location. Es waren auch besondere Händler mal da. Es war zum Beispiel ein Stand dabei, der hat über Zecken informiert. Gleich daneben war ein Stand, der dann auch Zeckenmittel angeboten hat, die auf natürliche Basis sind und auch Zeckenbänder. Das sind so Armbänder, die kannst du auf einen Arm machen. Da kommt ein kleines Blättchen rein und das soll dann auch Mücken von einem abhalten. Und diese kleinen Blättchen, die heben dann, glaube ich, fast 14 Tage. Die kannst du dann in der Apotheke nachkaufen, 2 Stück in der Packung. Und die sollen eben gegen Mücken helfen. Also das war ein ganz interessanter Stand. Dann hat
Hast du da irgendwie einen direkten Namen von oder einen Link oder irgendwie sowas?
Da müsste ich nochmal nachgucken, ob ich da noch was finde.
Kannst du ja in die Shownotes setzen, falls du was findest irgendwie. Das würde mich aber interessieren.
Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das... Kann sowas helfen, wenn es nur am Arm ist? Also wir haben es immer die Erfahrung gemacht, wenn wir uns eingesprüht haben mit so einem Mittel, dass die dann wirklich nur an den Arm nicht rangegangen sind, aber dann sind sie zu den Beinen geflogen und haben da gestochen.
Also ich mag dieses Anti-Brumm-Zeug da. Also das finde ich, das hilft richtig gut gegen Mücken und so weiter. Und das ist, wie du sagst, da musst du dich schon, die Körperteile, die nicht gestochen werden sollen, musst du einsprühen damit. Also nur auf einen Arm sprühen, das hilft nicht. Also.
Deswegen kann ich auch nicht ganz verstehen, ob das helfen soll, wenn man da nur so ein Armband am Handgelenk hat und der Rest des Körpers ist ungeschützt, dass das wirklich helfen soll.
Das weiß ich auch nicht. Wir hatten auch schon mal für einen Hund so ein Angebot, so ein Bernstein-Halsband oder irgendwie sowas. Dann sollen die Hunde angeblich keine Zecken kriegen, aber da kann ich auch nicht so ganz dran glauben, dass sowas funktioniert. Irgendwie. Warum sollten die Zecken nicht auf ihn drauffallen, wenn er ein Bernstein-Halsband umhat? Irgendwie.
Hat nicht Jörn, unser Podcast-Kollege Jörn, mal erzählt, er cremt seinen Hund mit Kokosöl ein?
Ja.
Das größte Problem ist eigentlich nur, dass der Hund das nicht wieder gleich ableckt, aber sonst soll es doch ganz gut helfen, habe ich gedacht.
Das soll irgendwie ganz gut helfen, ja. Aber dann hast du wohl das schmiert ja so mit Kokosöl, ne, und dich damit einreibst.
Aber es gibt ein weiches Fell.
Ja, schön, und befleckte Sofas. Ja, unser kriegt einmal, ich weiß gar nicht, wie oft Tanja das macht, einmal im Monat oder so, dieses Frontline-Zeug heißt das irgendwie. Das ist so eine kleine Chemiekeule, die kriegt er dann irgendwie Nacken, und das hilft dann auch eigentlich.
Okay.
Aber sonst ist trotzdem ist er voll mit Zecken. Das ist komischerweise, wo wir bei euch dort im Urlaub waren, hatte er nicht eine einzige Zecke. Hier oben hat er dauernd welche, also weiß ich auch nicht. Habt ihr da weniger Zecken bei euch da unten?
eigentlich nicht. Laut dem Stand, der dort in Friedrichshafen aufgebaut war, sind wir sogar besonders befallen von Zecken. Also war so eine riesige Deutschlandkarte und im oberen Bereich war alles weiß und unbefallen und ab Mitte Deutschland zu uns runter alles nur noch rot. Also wir scheinen da wirklich ein Problem mit zu haben.
Oder kommt das, weil ihr diese Krankheiten habt, die übertragen, die Zecken?
Du das FSME meinst du?
Ja, genau, und Borreliose oder wie das heißt, ja. Das ist ja bei euch unten. Und deswegen sieht man manchmal auf diesen Karten, dass Bayern und so weiter rot ist und hier oben bei uns eigentlich sind die nicht so gefährliche Zecken. Ne?
Ja. Das kann natürlich auch sein, dass es das war. Ja, habe ich nicht genau angeguckt, weil das Thema Zecken mich ehrlich gesagt ja, berührt mich immer sehr.
Okay.
Ist ein ekliges Zeug, ja. Also da möchte ich gar nicht dran denken, weil dann verkraut es mir echt das Cashen, dann gehe ich gar nicht mehr raus. Also erstmal, ich verdränge das Thema immer und denke mir immer, wird schon nichts passieren und passt schon. Gegen FSME bin ich geschützt und Borreliose wird einfach geguckt. Abends, wenn wir nach Hause kommen, wird der Körper nach abgesucht und falls eine Zecke da ist, wird sie mit einer Zeckenkarte entfernt und dann hoffen wir, dass alles gut geht. Es läuft mir schon wieder ein Schauer über den Rücken. Das hast du ja toll gemacht. Ich sitze jetzt hier ganz verkrampft wegen diesen blöden Zecken.
Ja, wollte ich nicht. Tut mir leid.
Ja.
Aber du bist angefangen mit den Zecken. Du hast angefangen
ja,
mit dem
Zeckenschutz. Ja, ich weiß, weil der Stand da war.
Genau.
Ja, dann gab es noch einen Werbestand für das Mega nächstes Jahr, das in Ida Oberstein stattfindet, in der Pfalz. Die haben sich dort präsentiert und haben auch schon ein bisschen die Geocoin geleakt und vorgestellt in Teilen, noch nicht alles. Ein bisschen blieb da auch noch ein Geheimnis, wie der Coin aussehen soll, die Coin aussehen soll. Aber es wurde dafür ein bisschen Werbung gemacht und auch die Gemeinde hat Prospekte mitgeschickt und Übernachtungsmöglichkeiten aufgezeigt auf Campingplätzen und Ferienwohnungen und Hotels und so, dass man sich also da schon im Vorfeld ein bisschen informieren konnte, wenn man plant, dort nächstes Jahr hinzufahren. Ja, und dann eben die üblichen Verdächtigen, du konntest alles Mögliche dort kaufen, was ich ganz witzig fand. Ach, das war auch eine lustige Sache. Als wir reinkamen in das Event, wurde eine Taschenkontrolle von einem Security Service durchgeführt und wir mussten alle unsere Taschen öffnen. Und unter anderem hatte ich ja auch mein Aufnahmegerät dabei, das ich aber an dem Tag nicht genutzt habe, nebenbei gesagt. Aber das ist in so einer Plastikdose verpackt und so. Und da hat einer auch gefragt, was denn das sei. Und habe ich, anstatt ich gesagt habe, das ist ein Aufnahmegerät, weil das hätte er vielleicht doch nicht verstanden, habe ich gesagt, das ist mein Beauty Case. Und dann hat er mich durchgewunken. Also ich stand da in Wanderklamotten und ich sage, ich habe mein Beauty Case dabei. Er hat mich dann aber durchgewunken, hat nichts gesagt.
Ja, dann machen seine Kontrollen ja auch richtig Sinn. Wenn du eine Dose hast mit so einem großen elektronischen Bauteil drin und da guckt er dann letztendlich nicht rein.
Nee, hat er nicht, aber es kommt noch besser. Dann hat er gefragt, ob wir Multitool dabei haben. Und die vor uns hat den Fehler gemacht und hat gesagt, natürlich, jeder Geocacher hat ein Multitool dabei.
Abgeben.
Und dann hat er gleich gesagt, wo ist es? So, zack, zurück. Und dann musste die 800 Meter zurücklaufen zum Auto und musste es dort reinlegen und durfte nicht mit dem Multitool-Zeug, also mit dem Multitool durch. Und das hatten wir gehört. Und dann wurde mein Herz allerliebster auch gefragt, ob er Multitool dabei hat. Und da hat er gesagt, nee, Quatsch, habe ich im Auto gelassen. Ja, dann kann er durch. Ja. Natürlich hat er eher den im Rucksack. Was denn sonst?
Ja, das war ein kleines in der Tasche, so ein kleines Messer, oder nicht?
Man hat sowas immer irgendwo in der Tasche oder im Rucksack oder sonst was. Und natürlich hatten wir es dabei. Aber wir sind auch durchgekommen, indem wir ganz klar gesagt haben, nee, haben wir nicht dabei, wir haben es im Auto gelassen. Und dann kam aber der Oberhammer. Und jetzt lachst du bestimmt auch. Wir kommen rein, gehen zu den verschiedenen Shops.
Lass mich
raten. Rate mal, was man dort kaufen konnte.
Die verkaufen da Multitools. Oh Gott, das macht ja richtig Sinn.
Ja.
Ich bin schon traurig nur, dass man heutzutage wirklich die Rucksäcke auf dem Event kontrollieren muss, aber das ist wohl leider so, ne? Aber so wie die das hier machen, das macht ja dann sehr wenig Sinn eigentlich.
Keinen Sinn. Also wenn die dafür bezahlt haben, für diesen Security-Service, dann haben sie das Geld rausgeschmissen.
Aber selbst wenn er bei dir so eine Dose findet, dann muss er dem auch nachgehen und gucken, was ist da wirklich drin, ne?
Ja.
Kann nicht fragen, was ist da drin, ja.
Natürlich wäre jetzt der Unmut natürlich groß gewesen und jeder hätte gesagt, boah, ich musste wirklich alles auseinanderfieseln und ich musste zurücklaufen zum Auto und alles wegtun und so. Da wären die Geocacher wahrscheinlich auch sauer gewesen. Aber so wie es da jetzt war, war es absolut unnötig. Ja. Also überflüssig, absolut. Naja.
Ja, da waren ja auch viele Leute, hatte ich gelesen, ne? 4.000 Besucher oder irgendwie sowas.
War das so viel?
Hatte ich also heute irgendwo gelesen. 4000 Besucher. Ich weiß nicht, wie viele Wilde Tänze es nachher waren oder Tänzlog. Mhm.
Also Wilde Tänze waren 2377 und momentan sind es attended 1638 zum Zeitpunkt unserer Aufnahme.
Ja, dann kommt hier. Das ja aber fast hin mit 4000. Sagt man nicht immer so pro attended, so rechnet man mit 1,8 Leuten oder irgendwie sowas?
1,6 hatte ich mal gelesen.
Oder 1,6, ja.
Ja, also gefühlsmäßig muss ich ehrlich sagen, ich fand es auch sehr voll, obwohl wir wirklich viel Platz hatten. Es war sowohl in der Halle, in der großen Zeppelin-Halle aufgestuhlt worden und es waren sehr viele, ja, viele Tische dort gestanden, als auch vor dem Gebäude. Ich war erstaunt, dass es so viele sind. Vielleicht lag das aber auch daran, dass in näherer Umgebung kaum Caches waren. Also wenn du zum Cachen gehen wolltest, du hattest jetzt nicht gleich vor der Haustür einen Powertrail, der losgegangen ist oder so. Du musstest also wirklich diesen Shuttlebus nehmen und nach Friedrichshafen reinfahren, zum Hafen runter. Oder du musstest wirklich, ja, ich glaube, die nächste Cache-Runde, wo ein bisschen was Interessantes war, war, glaube ich, 1,4 Kilometer oder so entfernt. Also es ging nicht direkt vor der Tür los und vielleicht waren deswegen, dachte ich, viele Leute weg. Aber trotzdem, es war voll. Also wir haben wirklich uns teilweise durchgeschoben. Wir haben zusammenrücken müssen, als wir mittags dann eine Kleinigkeit gegessen haben. Also du warst bestimmt nicht. Es hat sich nicht verteilt, muss ich ehrlich sagen.
Aber Labcaches und so waren noch da auf dem Gelände sicherlich, oder?
Kann ich dir nicht sagen, weil ich keine Labcaches mache.
Okay.
Weil die sind für mich völlig überflüssig.
Ja, eigentlich ja.
Ja. Tut mir leid, aber das ist der größte Krampf, den Groundspeak jemals erfunden hat. Nee, also habe ich nicht gemacht, nee. Wir haben dann an dem Morgen, wir waren schon unterwegs, da ploppten plötzlich noch einige Event-Caches auf. Das waren dann Tradis, Multi, ein Bear-Igo war aufgeploppt. Ich glaube auch noch Mystery. Und das fand ich ein bisschen seltsam, weil wir waren ja schon unterwegs und die meisten waren schon unterwegs oder schon am Tag vorher angereist oder vielleicht sogar 2-3 Tage vorher. Und dann noch Caches zu publishen, wenn man eigentlich schon unterwegs ist. Ja gut, heutzutage hat jeder ein Handy, gell? Aber ich fand es trotzdem ein bisschen seltsam.
Du musst ja nur da hingehen, wo die Schlange ist auf dem Mega und da ist dann das Logbuch. Das ist ja so. Ja, gut.
In dem Fall war es ein Kreisverkehr, der ungefähr, was waren das, 850 Meter oder so, da lag einer.
Das fand ich mal in Koblenz war das hier auf dem Mega, war das damals. Da haben sich welche so einen Spaß gemacht, also 5-6 Leute, die haben einfach ein Paddling genommen, ein Logbuch rein, haben den irgendwo an einen Baum gesteckt und da war überhaupt kein Cache vorgesehen eigentlich. Und haben sich dann alle 6 so selber hingestellt und angefangen so zu stempeln. Und du glaubst es nicht. Es kamen immer Leute dazu, immer mehr. Und alle haben sich schön, die wussten gar nicht, welcher Cache das ist. Keine GC-Code, nix. Aber Hauptsache erstmal rein. Ne, ich finde schon irgendwo, wo dazugehört. Dann haben alle, und die saßen nachher in einem Baum und haben sich dann weggeschmissen. Also guck mal, da kommen schon wieder welche. Da locken die echt das ganze Logbuch voll nachher und keiner wusste, auf welcher Code das war. Das fand ich echt geil. Also, das ist so mega Event locken.
Ja, da waren wir bestimmt auch dabei in Koblenz.
Ja, das war so kurz vorm Eingang, so 200 Meter davor an so einem Baum. Vielleicht hast du da auch deinen Stempel reingedrückt.
Das kann durchaus sein, ja. Also wenn ich mich an Koblenz zurückerinnere, dann auch an eine Cache-Tour. Ja. Also diesmal sind wir gar nicht zum Cachen gegangen. Ich weiß auch eigentlich gar nicht, warum. Normalerweise gehen wir auf so Megas, um einfach Leute aus ganz Deutschland wiederzutreffen. Die wirklich von weit her reisen, die wir sonst das ganze Jahr nicht übersehen. Dieses Mal haben wir eigentlich eher nur mit Einheimischen gesprochen. Aus unserem Einzugsgebiet einfach, aus der Schweiz und aus dem Allgäu. Und von weiter her habe ich eigentlich niemanden wahrgenommen, den wir so kannten. Ich habe gehört, also wie gesagt, ich habe mich nur mit Leuten unterhalten. Ich habe gehört, dass das Team vom Project, also das Project-Team, das eben diese Projects organisiert und verteilt. Die waren wohl auch nicht so zufrieden mit der Teilnehmerzahl, wobei ich ehrlich sagen muss, was will man eigentlich mehr mit, wenn du sagst fast 4000 Leute? Das ist doch ein tolles Event. Und sie hatten halt gedacht, dass durch das große Einzugsgebiet aus der Schweiz und aus Österreich und aus Deutschland und vielleicht sogar aus Frankreich, dass da wesentlich mehr kommen. Jetzt ist es natürlich so, gleich die Woche drauf ist das Schweizer Event. Und das Schweizer Event, das letzte, war richtig cool. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und da sind natürlich sehr viele Leute, die sagen, das war letztes Mal so toll, da wollen wir auch dieses Mal hin. Und es ist das Abschiedskonzert von den Dosenfischern.
Das ist natürlich ein Magnet, ja.
Genau, und da werden vielleicht auch viele sagen, da gehen wir doch lieber dorthin als eine Woche vorher nach Friedrichshafen.
Wir hatten ja auch hier eine Woche vor Friedrichshafen, also da hatten wir hier oben in Kiel ja auch das Mega-Event irgendwie. Mhm. Und ich denke mal, deswegen ist der Norden, ist dann ziemlich abgespeist, die hatten ihr Mega-Event, dann kommt Friedrichshafen halt. Weil damals kam man, die kamen ja kurz zeitgleich, also Kiel und Friedrichshafen waren irgendwie zeitgleich und haben sich dann aber irgendwie darauf geeinigt, dass sie das verschieben, weil beide irgendwie gern, was weiß ich, da jenseits der 2000 kriegen wollten oder irgendwas. Also ich weiß es nicht. Ich war auch nicht in Kiel. Das ist zwar von hier nur 30 Kilometer weg oder so, aber das hat den Sonnabend total geregnet und so weiter. Und dann hatte ich irgendwie auch überhaupt keine Lust dazu. Weil, ja. Also mich reizen Megas auch nicht mehr, so muss ich sagen. Damals sind wir mit dem GCN hier aus dem Norden hier. Weiß nicht, hast du bestimmt auch was von gehört, ne? GCN. Mhm. Das ist eigentlich so eine große Community aus Schleswig-Holstein. Mit denen sind wir damals mit dem Bus in Leipzig und Koblenz und so. Und das war nicht immer ganz lustig. Und ja, so wie, wo sind wir denn noch? Ach, noch ein paar andere. Also das war eigentlich immer ganz gut. Aber mittlerweile finde ich das gar nicht mehr. Ich finde, der Hauptteil ist tatsächlich wirklich diese Händlermeilen irgendwie. Das wird immer mehr und wird immer größer. Und ja, und dann das Highlight an den Megas ist eigentlich wirklich, dass man andere Leute trifft, mit denen, die man teilweise kennt. Obwohl neue Leute kennenlernt, finde ich, tut man da immer kaum. Das ist ja doch recht anonym eigentlich, so ein Mega. Habe ich zumindest so den Eindruck. Also wenn ich hier irgendwo in eine Stadt weiterfahre auf ein normales Geocacher-Event, da lerne ich mehr Leute kennen als auf dem Mega irgendwie, ne? Oder ist das bei dir nicht so? Also
nö, also kommt immer drauf an, was man macht. Also wenn man jetzt wirklich so einen Powertrail macht und ansteht am Cache, dann kommt man doch schnell ins Gespräch und läuft gemeinsam weiter und unterhält sich. Und also ich finde eigentlich schon, dass man da Leute kennenlernen kann. Oder dieses Mal, wir haben dann draußen gesessen, haben auf den Auftritt von Ingo Oschmann gewartet, der dort für, glaube ich, 45 Minuten hat er aus seinem Buch vorgelesen und hat so ein paar Zauberstücke vorgeführt. Und da hat man sich dann eben auch an einen Tisch gesetzt, wo andere Geocacher saßen und hat sich dann unterhalten. Und da war zum Beispiel eine Frau, die war aus der Nähe von Heidelberg. Dann kamen plötzlich zwei ältere Herrschaften, die haben sich auch mit dazu gesetzt. Und da hat sich herausgestellt, dass die beide fast aus der gleichen Stadt kommen und sich vorher auch noch nie geocachend irgendwo begegnet sind, aber dort auf dem Mega zum ersten Mal.
Ja, das ist auch lustig.
Ja. Also es kommt schon, ich finde schon, dass man viele Leute kennenlernen kann und dann, wie gesagt, aus Orten, die eben weiter weg liegen und auf dem nächsten Mega sieht man sie wieder. Also ja, wir mögen es immer noch. Wir wollten jetzt auch endlich auch nach Prora, aber das haben wir jetzt auch, weil ich dieses Jahr schon auf Rügen war, haben wir jetzt gesagt, nee, ein zweites Mal muss ich da jetzt nicht hin, weil sonst wären wir jetzt wahrscheinlich auch als zweites Mega dieses Jahr noch nach Prora gefahren. Aber das fällt jetzt ins Wasser. Ja, machen wir jetzt was anders.
Ich bin mal gespannt, ob ich dies Jahr noch zum Mega komme. Wir wollen ja zu diesem Brockenfrühstück-Event, da hast du ja bestimmt auch schon von gehört, das gab es ja schon öfter mal, ne? Mhm. Und das soll ja dieses Jahr wohl auch ein Mega werden. Das ist irgendwie die 5. Jubiläumsversion, ne? Und bis jetzt sind da irgendwie 210 angemeldet. Und man kann ja auch schon sehen, dadurch, dass das jetzt schon draußen ist, am 16.12. ist das, dass die irgendwie mit Groundspeak gedealt haben, dass sie sowas vorhaben halt, weil sonst kannst du erst 3 Monate vorher ein Event veröffentlichen. Und da sind bis jetzt, ich hatte vorhin nochmal geguckt, irgendwie 210 Will-Attend-Logs. Ja, mal gucken. Vielleicht wird das ja noch mega. Aber die hatten jetzt schon gesagt, also wenn es ein mega wert, ist es ohne Händlermeile, ohne alles, ganz normales Event wie immer, hoch zum Brocken, oben frühstücken, ein bisschen klönen, ein bisschen unterhalten, ein bisschen schnacken und dann ja, wieder runter. Also die wollen da keine große Welle von machen.
Aber warum macht man dann eine Mega?
Ich denke mal, die hatten das letzte Mal, waren glaube ich schon über 450 da oder sowas. Das spricht sich immer mehr rum. Jetzt das 5., also die gehen wohl davon aus, dass eigentlich von alleine schon fast 500 kommen. Und wenn das erstmal ein Mega ist, wenn du erstmal den Punkt, den Megapunkt hast, ja, dann hast du auch da 6, 7, 8, 900 da, schätze ich mal.
Ja, das schon, aber warum macht man Mega, wenn man dann kein Unterhaltungsprogramm oder irgendwas drumherum noch mit anbietet? Und ich dachte immer, es gibt auch gewisse Voraussetzungen, damit es ein Mega ist und nicht nur die
Es ist ja jetzt noch kein Mega, es ist jetzt noch ein normales Event, also es ist noch kein Mega. Und die anderen, die gehen ja gleich als Mega, glaube ich, schon an den Start, ne, oder? Ja. Nee, oder?
Weiß ich nicht. Doch.
Ja, doch, ne?
Ja, die müssen ein Konzept vorlegen, was sie alles planen, was alles gemacht werden soll. Auch so Sachen wie der Frosch wird da hingebracht oder hier dieses Mal in Friedrichshafen war diese verrostete Dose da, die man dann fotografieren durfte.
Ja, das hatte ich mit den weißen Handschuhen nicht gesehen, wie einer die festhielt.
Ja, genau, richtig. Und da muss man ein gewisses Programm bieten, damit es dann gleich von vornherein als Mega auch betitelt werden darf, also das Wort Mega dann im Titel sein darf. Umgekehrt, wenn es über 500 ist, dann entscheidet ja Groundspeak, glaube ich, im Nachhinein, wenn es über 500 Teilnehmer sind, ob das megamäßig war oder nicht.
Ja. Das war das nicht damals in Leipzig auch, das Open Event da, das wurde noch, da gab's ja noch 3 Megas, glaube ich, sogar an einem Wochenende, ne? Sondern war der Haupttag und Freitag war schon so voll und Sonntag auch und dann hat Groundspeak, dann kam noch der Jeremy da auf die Bühne da und hat sich da feiern lassen, dass das, ja wohl, ihr habt's geschafft, hier heute mega, morgen mega, übermorgen mega und alle haben sich gefreut, gehabt 3 Punkte.
Ja, aber dann ging ja das Geschrei los, dass sie das jetzt immer so machen wollen und deswegen gab's ja in Prag, glaube, wie viel Events gab's drumherum? Ich glaube 16 oder 17 Events gab's dann plötzlich in Prag, die alle dann natürlich, wenn natürlich vor Ort auch so viele Leute sind, die gehen dort natürlich hin. Ah. Und dann ist auf jedem Event plötzlich ganz schnell 500 die Zahl der Teilnehmer. Oh. Naja, gut.
Aber es muss ja irgendeinen Hintergrund haben, weil wie gesagt, sonst darfst du erst 3 Monate vor veröffentlichen, wenn das Event jetzt schon raus ist.
Mhm. Ja, vielleicht versuchen sie es dort zu gelangen, ja.
Das wäre doch mal ein Mega, wo du dann auch gut vorbeikommen könntest, oder?
Nee, das Nö. Ist mir zu weit. Für nur fürs Wochenende fahren.
Nur fürs Wochenende, du triffst mich da. Das ist doch. Ja, wir haben uns ich ja hab nun dich erst gesehen. 3
Wochen gehabt.
Hallo. Das klingt ja sehr begeisternd. Oder war das jetzt die Überleitung?
Nee, noch nicht, weil okay. Es kommt noch was. Noch als abschließender Punkt. Das war ja jetzt das Project 2017. Und an diesem Tag ist dann auch gleich die Bekanntgabe gemacht worden, wo das Project 2018 stattfinden wird. Und zwar wird das Märchenhaft in Kassel nächstes Jahr sein, vom 3. bis 5. August. Für mich hat das keine Bedeutung. Also mir ist es futzpiep egal, ob das jetzt ein Project ist oder nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ist das was Besonderes für dich?
Nö. Also ich weiß gar nicht, was das mit dem Project so wirklich auf sich hat. Es gibt zwar jedes Jahr ein so ein Project-Event, aber was ist da besonders, was ist da anders? Nur weil das zu dieser Serie gehört oder kannst du mich da aufklären?
Ich glaube, da gibt es irgendwelche zusätzlichen Goodies, dass man dann vielleicht diese komischen, den Frosch kriegt. Aber der Frosch war doch in Melsung, glaube ich, auch, oder?
Der turnt ja überall drum, ja.
Der turnt doch eigentlich überall rum. Ich weiß nicht, welche zusätzlichen Goodies dann wird es dann nochmal separat beworben von Groundspeak oder ich weiß es nicht.
Ich auch nicht.
Aber ist vielleicht auch für manche ein Highlight und die fahren dann halt nur das Project an. Weil sie sagen, sie können unter den ganzen vielen Megas und Gigas und was weiß ich, Sie können ja nicht überall hinfahren, also nehmen sie das Project vielleicht.
Gibt das denn nur in Deutschland Project-Events oder gibt es das in jedem Land?
Ach, du fragst mich so mal. Ich würde sagen, du gibst jetzt mal in deine URL oben ein www.googleistdeinfreund.de und dann schaust du mal ganz schnell nach.
Ah, da war es dann wieder. Jetzt hast du es geschafft, ne? Die angedrohte Sache.
Jetzt müssen wir mal kurz erklären, was das war, warum ich das jetzt gesagt habe. Ich habe Marco nämlich vorhin gefragt, wo letztes Jahr das Project war, weil ich es vergessen hatte. Und das habe ich in Telegram reingeschrieben und ihn gefragt. Und da hat er mir dann die URL gegeben, www.gidf.de. Und das ist nämlich googleistdeinfreund.de. Und wenn man da draufklickt, dann ist das nämlich eine kleine Anspielung, dass man doch vorher, bevor man seinen besten Freund mit irgendwelchen blöden Fragen nervt, soll man doch bitte erstmal Google konsultieren.
Genau.
Und deswegen habe ich im Vorfeld gesagt, wart's ab, wir nehmen heute auf und das wird fürchterlich, diese Rache. nein, alles gut.
Ja, aber ich wusste jetzt auch nicht, dass du auf diese Projects eingehst. Hätten wir uns ja auch ein bisschen vorbereiten müssen eigentlich, ne?
Hätten wir machen können. Ja, vielleicht machen wir das einfach mal als Thema. Wir haben ja schon lange kein festes Thema mehr gehabt, dann machen wir doch das mal, oder?
Ja, notierst du das, oder?
Mache ich schon, erledigt. Und dann würde ich sagen, lassen wir das Thema jetzt auch. Das war Let's Zeppelin in Friedrichshafen. Wie gesagt, es war ein sehr gut organisiertes Event. Wir haben jetzt nur Teile ansprechen können. Es gäbe noch viel, viel mehr davon zu erzählen. Sie haben sich wirklich ins Zeug gelegt, die Organisatoren. Und ich weiß jetzt nicht, warum es mich nicht abgeholt hat, aber es kann wirklich auch nur an mir gelegen haben. Manchmal hat man einfach so Tage, wo einen sowas nicht mal begeistern kann. Es ist natürlich jetzt auch was ganz Besonderes gewesen, dieser Zeppelin an sich. Es wurden dann auch bei einer Verlosung konnte man 10 Zeppelin-Rundflüge gewinnen und dann noch verschiedene andere Sachen wie Taschenlampen und der Running Gag war da auch, dass man ein UV-Pfefferspray gewinnen konnte. Und da haben sich dann doch einige lustig drüber gemacht, was das wohl ist. Erst versprühst du den guten. Ja, was ist das?
Mhm.
du besprühst den Gegenüber mit Pfefferspray und dann kannst du ihn noch mit UV-Licht sehen oder was. Also keine Ahnung. Aber die Zeppelin-Flüge, die waren halt das Highlight des Ganzen und jeder, der so einen Zeppelin, also alle, die so einen Zeppelin noch nicht gesehen haben, die waren dann natürlich auch begeistert, weil gleich neben dem Eventgelände auch immer der Zeppelin gestartet ist. Man konnte dann auch Zeppelin-Rundflüge im Vorfeld buchen. Man konnte sie, wie gesagt, auch teilweise gewinnen. Also da, von dem her war das bestimmt ein Highlight. Es gab dann auch verbilligten Eintritt im Zeppelin-Museum, da konnte man sich dann auch nochmal ausführlich drüber informieren über das Ganze. Jetzt ist es natürlich so, wir kennen das Ganze schon, ich war auch schon im Zeppelin-Museum, geflogen bin ich zwar noch nicht, aber das werde ich auf jeden Fall irgendwann mal tun. Allerdings nicht an dem Tag, wo es 100 andere auch tun wollten, sondern ich werde irgendwann mal unter der Woche hinfahren. Und ja, von dem her war es sicherlich auch da mal sehr interessant, so etwas live zu sehen.
Was kostet das so roundabout, so einen Flug mit so einem Zeppelin?
Ich glaube so 20 oder 30 Minuten, 250 Euro.
250 Euro? Mhm.
Und ich glaube 30 Minuten waren das. Und der 20er-Flug müsste, glaube ich, 180 oder 190 kosten oder irgend sowas. Also da habe ich mich mal vor 2 Jahren erkundigt. Da habe ich gesagt, irgendwann mache ich das mal. Jetzt hatte ich natürlich die Hoffnung, dass ich vielleicht einen Rundflug gewinne. War leider nicht unter den Glücklichen. Und aber irgendwann werde ich das auf jeden Fall mal machen. Das ist ein Traum von mir. Apropos, habe ich noch vorhin ja angedeutet, Ingo Oschmann war auch noch da, hat einen sehr netten Auftritt gemacht, hat ein bisschen was aus seinem aktuellen Buch vorgelesen, das wir hier ja auch schon mal verlost haben. Und hat auch wirklich für Stimmung gesorgt, war eine nette Sache. Jo, das war es dann aber auch wirklich. Es war wirklich sehr viel geboten und es war klasse und es war ein super Event, aber ich weiß nicht, warum es mich irgendwie nicht so gepackt hat.
Hat es dein Herz aller Liebsten gepackt oder auch nicht?
Nein, auch nicht, gar nicht. Und auch so mit den anderen, mit denen ich mich so unterhalten habe, immer wieder, ja, was kann man denn hier noch so machen? Und ich weiß nicht, warum das so war, weil wirklich es war von vorne bis hinten, es war immer was geboten. Es wurden auch Workshops angeboten. Da war zum Beispiel Looking for Cache, hat Geocaching mit dem iPhone einen Vortrag gehalten. Das war dann der Referent, war der Saarfuchs. Der Saarfuchs hat dann auch noch CGeo vorgestellt und ein paar Tipps und Tricks darüber gegeben. Es gab einen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs, eine kurze Einführung in das Thema. Der Mixi TV hat etwas über kreative Geocaches erzählt. Wehraigo mit Urvigo war auch noch ein Thema. Also es war wirklich, Bühnenprogramm war auch ein bisschen da. Es war genug da. Und trotzdem, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist irgendwie der Funke nicht übergesprungen und ich habe mit einigen gesprochen, wie gesagt, fast nur Einheimische, die ich dann, mit denen ich mich unterhalten habe, und die waren auch alle so ein bisschen reserviert und wir wissen nicht warum, keine Ahnung. Mhm. Aber es gab nichts zu bemängeln, wirklich, es war alles perfekt geplant und auch der Shuttlebus nach Friedrichshafen rein und alles, es war alles in Ordnung, die Preise vielleicht ein bisschen, ja, sage ich ja, waren auch welche da, die das kritisiert haben, aber ich, nee, eigentlich nicht.
Oder erwartet man schon nichts. Zu viel? Aber du sagst ja selber, eigentlich war es ja okay, weil man erwartet ja dann nicht eigentlich zu viel, ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass man die Erwartungen werden ja auch immer größer eigentlich, ne? Was war das erste Mega damals für ein Highlight? Ich war nervös, bevor ich da hingefahren bin, weißt du? Und mittlerweile ist es dann ja doch so, dass man die Erwartungshaltung halt immer mehr steigt, weil das kennt man schon, so eine Händlermeile haut und auch nicht mehr von den Socken. Das war also auf dem ersten Mega, fand ich ja total toll. So, man konnte endlich mal Sachen in die Hand nehmen, nicht nur online bestellen, man konnte mal gucken, man konnte mal ein bisschen wühlen. So, weißt du, das.
Ja, ja.
Und das kennt man jetzt alles schon, ne?
Ja. Ja, da hast du vielleicht sogar recht. Vielleicht ist es das, dass es einfach nichts Besonderes mehr ist und dass man, ja, vielleicht ist es das.
Weil ich bin nun persönlich auch kein Coinsammler und sowas. Und das ist ja auch mal, dass die dann noch da an den Coinständen noch da gucken oder mit anderen, die Coiner sich da noch innerhalb des Events nochmal treffen und so. Und das ist ja so eine ganze Community unter sich da, die Jungs und Mädels, ne?
Ja, gab's auch. Der Coinstände waren auch dicht belagert. Also es gab wirklich nichts zum Meckern. Das Essen war lecker, es war günstig, es war, es gab nichts auszusetzen. Es war wirklich alles super, aber ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du recht und es ist einfach, man ist es, ja, über.
Ja. Keine Ahnung. Was heißt über ja vielleicht gar nicht, aber man hat so ein Level erreicht, wo man sagt, das ist nichts Besonderes mehr. Ne? Man hat es noch nicht über, aber es ist auch kein Highlight mehr so richtig. Ja. Das ging mir auch so, deswegen, obwohl ich hier, wie gesagt, hier in Kiel, 30 Kilometer weg, ich bin vorher, wie gesagt, nach Leipzig, Koblenz mega gefahren und ich hatte überhaupt keine Lust eigentlich. Mhm. Ich meine, das Wetter war den Tag sowieso, also das hat von morgens bis abends geregnet, das tat mir so fast ein bisschen leid für die Jungs. Ja. Da organisierst du da 1,5 Jahre so ein Mega-Event und dann hast du den Haupttag und dann wirst du so bestraft mit Regen von morgens bis abends und auch wirklich fast ohne Pause. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Mhm. Wo die das hier in so einem Freilichtmuseum gemacht hatten, da sind dann noch viele einzelne Häuser, also es war wohl auch ein ganzer Teil dann überdacht und so weiter, aber es ist ja trotzdem blöd, irgendwie, wenn du dann den ganzen Tag unterm Schirm rumläufst da und naja.
Naja.
Sollte so sein.
Gut, dann schließen wir es jetzt aber wirklich ab, das Thema. Bis zum nächsten Mega-Event.
Ich habe aber so einen Zeppelin habe ich dort auch fliegen sehen, wo wir den einen Tag am Bodensee waren, in Lindau. Da haben wir auch so einen Zeppelin gesehen. Und die sind ja so in der Luft, wenn man sie von unten sieht, schon ziemlich groß. Ich glaube, wenn man davor steht, sind die Dinger schon mächtig, ne?
Mhm, doch. Wo warst du denn? Erzähl mal ein bisschen was von deinem Urlaub.
Ja, wo war ich? Im Allgäu war ich. Bei dir da unten.
Und offensichtlich auch am Bodensee.
Ja, genau. Einen Tag waren wir auch am Bodensee, weil alle haben gesagt, ihr müsst unbedingt auch nochmal an den Bodensee, wenn ihr schon unten seid. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das war so der Punkt, den uns nicht abgeholt hat, so wirklich irgendwie, weil ich weiß, diese Insel Lindau da, ja, ist eine kleine Insel, ist eine Mauer, so eine Mauer rundherum zum See, kann man einmal langlaufen, findet irgendwie 2-3 Dosen, aber Tanja und ich waren jetzt nicht beeindruckt von dem See irgendwie. Ich meine, das kommt vielleicht, weil wir hier oben mit Nord- und Ostsee nun Seewasser kennen bis zum Horizont irgendwie, dass das Leute noch vielleicht beeindruckt, dass der See so riesig ist und, also ich weiß nicht, und ich finde so einen kleinen Gebirgsee manchmal auch schöner, wenn da so die Alpen auf der anderen Seite sind oder so, aber irgendwie weiß ich nicht auch nicht.
Ja, das wollte ich gerade sagen, so der See mit den Bergen ist ja eigentlich schon was Besonderes, aber wenn man dann irgendwo mittendrin in den Alpen ist und dort taucht plötzlich ein See hinter den nächsten Biegungen auf, ist es noch spektakulärer.
Ja, ja. Wir waren auf dem Weg, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der See hieß, wir waren von Schloss Neuschwanstein sind wir den einen Tag zu Schloss Lindau gefahren, da fährt man durch Österreich durch.
Plansee,
genau. Also das fand ich ja richtig schön. Also der hat ja auch so eine richtig schöne Farbe, der See. Und da fährt man ein ganzes Stück mit dem Auto dran lang dann. Ne? Mhm.
Das muss auch ein Taucherparadies sein dort.
Wir sind unterwegs noch 2-3 Mal, sind wir noch angehalten auf dem Stück, haben noch ein paar Fotos gemacht. Aber man, ja, Tanja macht ja auch mit ihrer Spiegelreflex da Fotos und so weiter. Sind auch super tolle Bilder dabei. Aber irgendwie, man kriegt diese Bilder nicht drauf aufs Foto irgendwie so, ne? Das muss man gesehen haben und auf sich wirken lassen, denke ich, finde ich. Das, ja, man kann Kollegen jetzt die Bilder zeigen und die sagen, ja, ganz schick, ja, ganz nett, aber wenn man davor steht, steht man wirklich mit Mund auf da teilweise und denkt echt, Mensch, was für eine geile Landschaft. So ein, ja, wie ist das Wasser? So türkisfarben ist das so, ne? So türkisfarben und die Berge, die ins Wasser ragen und klar das Wasser und das war wirklich schön, der See. Und so, und den See fand ich also viel besser als den Bodensee eigentlich. Ja. Obwohl, wir waren jetzt auch nur wirklich in Lindau, oder? Und das ist ja dann, da ist ja dann auch nicht viel. Das ist ja so eine kleine Insel. Da ist dann diesen Yachthafen, hast du da noch. So ein bisschen so Art Altstadt, so. Ja. Und dann, ja gut, man hätte vielleicht nochmal hier Bregenz, hätte man sich vielleicht nochmal angucken können. Oder noch weiter rüberfahren auf Friedrichshafen halt. Oder.
Das ist halt sowas. Auf eine sehr große Fläche verteilt. Ja, es gibt wirklich sehr schöne Orte dort am Bodensee entlang, aber sie strecken sich halt am kompletten Ufer entlang.
Wie weit ist das von euch jetzt gewesen bis Friedrichshafen? Das ist ein ganzes Stück, ne?
Wo sind wir denn gefahren? Eine Dreiviertelstunde? Stunde? Eine Stunde. Ja,
länger doch
Stunde
nicht.
15. Stunde 15, ja, so ungefähr. Oh, wir sind kann ich dir jetzt an Kilometer nicht sagen.
Wie nach Lindau sind, waren das ja schon irgendwie 65 Kilometer oder sowas.
Also von uns 42.
Okay, wart ihr so weit weg von unserem Campingplatz? Das war doch zu euch gar nicht so weit, nicht, ne?
Vielleicht seid ihr so viel Umwege noch gefahren.
Wer weiß, wo unser Navi uns ja wieder langgelenkt hat. Das hatten wir auch, wo wir zu dir gefahren sind, in einen Tag hin, Tour irgendwie kreuz und quer über die Berge, über irgendwelche kleinen Orte und zurück über die Hauptstraße der B12, B19. Also, danke, Garmin. Als ob man da so den Touristenmodus eingeschaltet hat. Ich will hin und rück Tour was anderes sehen. Aber naja, so ist das halt mit den Dingern.
Was habt ihr denn für Caches gemacht im Allgäu?
Oh, Cache haben wir eigentlich, ja. Wir haben alles Mögliche gemacht. Also ich habe keine besonderen Caches angefahren oder gesucht. Hab das leider auch, ich weiß ja, den Cache 1.0 von dir haben wir leider auch verpasst. Aber wir waren den einen Tag ja schon fast da, sagtest du. Und dann, irgendwie weiß ich auch nicht, entweder waren die 3 Wochen zu kurz oder so. Wir haben den nicht geschafft. Ja, dann hatten wir diesen Vaters letzter Wille,
das war das, letzte Wille.
Ja, den wollten wir eigentlich auch machen, aber das waren wir dann auch zu weit dann mit dem Hinfahren da. Da war auch eine Tour noch irgendwie 75 Kilometer, dann wieder zurück, dann wärst du 150 Kilometer gefahren und Irgendwie, ja. Wahrscheinlich würde ich es bereuen, wenn ich wüsste, was mich da im Finale ja auf mich wartet, weil alle schwärmen ja davon in höchsten Tönen. Das Ding hat, glaube ich, 100% Favos, ne?
Mhm. Genau. Ja. Das muss man erstmal erreichen. Also das ist schon.
Das ist schon was, ja. Ja.
Und Kirstin und Dieter, zwei von unseren Bekannten, die waren ja an dem Tag, wo du eigentlich mit solltest, waren ja dort und die waren auch sehr begeistert, ja.
Jetzt hat Kirstin schon wieder zusammengezuckt.
Au, Kirstin mag es nicht, wenn man sie im Podcast erwähnt.
Ja. Ui, ui. Ja, die haben wir gemacht. Und ansonsten habe ich eigentlich immer, wenn wir irgendwo lang gewandert sind, ich habe ja dann immer die GPX-Tracks auf dem Garmin von den Wanderrouten. Ja, und wenn da dann links und rechts an der Wegroute was liegt, haben wir mal mitgenommen. Insgesamt hatte ich nachher irgendwie 43 Dosen oder sowas dort gefunden. Mhm. Wovon aber auch schon, ich weiß gar nicht, fast 20 hier die Niedersondhofener Seerunde. Da war ja direkt bei uns am Campingplatz.
Ach, die habt ihr noch gemacht?
Da sind wir einmal rum, ja.
Okay.
Ja, ist halt eine Runde, ne? Also keine Highlights, Verstecks, Filmdosen, Paddlinge und ein paar Nanos. Deswegen haben wir auch zwei DNFs, weil ich hatte jetzt auf dieser Runde nicht mit Nanos gerechnet. Und dann, als wir dann beim dritten das Versteck gefunden hatten und geguckt hatten und Tanja mit mal so Nano da rauszaubert, ich sag, weißt du was, an den anderen beiden Punkten, wo wir eben nichts gefunden haben, waren die gleichen Teile. Da waren die Nanos dann auch drin. Also die waren dann nicht weg, deswegen habe ich auch gar kein DNF gelockt. Ich hatte die als nicht gefunden markiert und wollte eigentlich auch DNF locken. Mhm. Aber das war eigene.
Ja, stand es nicht im Listing, dass es Nanos sind? Ich dachte, die muss ja drinstehen im Listing. Oder hast du etwa das Listing nicht gelesen?
Das sind Radis. Wer liest denn da Listings? Wieso lachst du?
Nö. Ja, okay.
Nö. Ja. Und ein weiterer war dann noch, ja, da ist unten diese Badestelle da am Niedersondhofener See. Und da liegt der irgendwo und da kamen wir den Tag dann auch irgendwie nicht ran, weil das ja so voll war mit Badegästen. Mhm. Ja, und sonst, ja, also was ich bei euch ja immer gut finde da unten, ihr sagt zwar, das ist so, aber ich finde bei euch ist es mit Dosen einfach nicht so sinnlos zugepflastert über uns hier oben.
Du hast gerade eben Negativbeispiel gebracht und jetzt sagst du genau das Gegenteil. Wie geht denn das jetzt?
Ja gut, so eine Seerunde, das geht ja noch, aber das ist halt eine Runde, ist halt ein kleiner Powertrail in dem Sinne. Mhm. Und die Runde ist ja auch nicht schlecht, man kann sie gut zu Fuß laufen, waren glaube ich so 7,5 Kilometer irgendwie. Alles schöne Wege, am Anfang geht es noch ein Stück durch, ja, je nachdem wo man anfängt, man kann anfangen, wenn man will. Die sind glaube ich noch nicht mal durchnummeriert, die Dinger, ne? Die heißen alle Niedersondhofener See, irgendwelche Namen dahinter. Wir sind halt am Campingplatz gestartet und dann geht's halt ein ganzes Stück durch den Wald und nachher so eine Koppel lang da und dann kommt man auch an so einer kleinen Kirche vorbei, wo noch einer liegt und ist halt nicht ganz nett, aber kannst du gut mit dem Fahrrad machen, die Runde, glaube ich, mit deinem E-Bike.
Mhm. Gut. Ne.
Ja, und ansonsten so bei euch an Wasserfällen oder so, wirklich an besonderen Orten, da liegen bei euch noch Dosen irgendwie und das finde ich eigentlich ganz gut. Das kommt bei uns hier oben immer weniger in Betracht, dass man einfach durch man sagt ja manchmal, an diesen Ort wäre ich nie gekommen ohne Geocaching. Mhm. Das sagt ja jeder. Wenn du irgendeinen fragst, warum machst du Geocaching? Ja, man kommt an Orte, wo man sonst nie hinkommt. Und ist das wirklich noch immer so? Also bei uns hier oben nicht so wirklich, finde ich. Also es gibt hier und da mal was, aber so die Masse ist doch einfach nur, da liegt halt in Dose. Es ist kein besonderes Versteck und es ist kein besonderer Ort.
Ja.
Wo man sich immer sagt, Mensch, frag dich als Owner doch mal selber, was willst du jetzt erreichen? Ist das ein besonderer Ort? Ist das eine besondere Dose? Oder was möchtest du jetzt?
Aber das ist dieses Sammelphänomen, wo halt jeder diese Punkte sammeln möchte unbedingt. Und da ist es eigentlich der Ort egal, sondern Hauptsache er liegt am Straßenrand und man kann ihn schnell finden.
Genau.
Aber das ist ja auch eine Art unseres Hobbys, auch eine Spielart.
Ja, ist ja auch okay. Nur ich finde das halt interessant, wenn man so irgendwo echt besonders, so am so einem Wasserfall, die Buchenegger Wasserfälle oder sowas, irgendwie waren wir da. Den kennst, weiß nicht, ob du den Cache kennst, das ist auch schön, dass du von oben einen schönen Überblick über die Wasserfälle irgendwie.
Ja.
Denn richtig gut fand ich ja den auf dem Gründen oben drauf, auf dem Wächter des Allgäus. Da hat man oben ja, also da sind wir irgendwie 800 Höhenmeter, sind das irgendwie, bis man da hochgeht. Man kommt auch nur zu Fuß hoch. Ich glaube, im Winter fährt noch so ein Sessellifter hoch oder irgendwas, ne, irgendwie, oder?
Nee.
Nee, doch nicht.
Du meinst jetzt auf dem Gründen hoch? Da ist nur so eine Materialbahn
für. Ach stimmt, von beide Stundenfunk, genau, die beiden Gondeln, wo auch nur zwei Gondeln da sind. Ja, stimmt, genau.
Genau.
Ja, also man muss.
Es sind zwar jetzt wohl Überlegungen, irgendein Schweizer möchte da eine richtige Seilbahn hochbauen, aber ich weiß nicht, wie weit das schon gediegen ist, das Ganze.
Bitte nicht.
Nee, also überall, wo eine Bahn hochgeht, da sind auch, ist auch Massentourismus.
Das habe ich gesehen, ja. Da sind dann die ganzen Sandalenwanderer unterwegs da oben. Ja. Beim Nebelhorn zum Beispiel.
Also wenn einer von unseren Hörern im Allgäu Urlaub machen möchte und möchte wirklich einsame Wanderwege laufen, dann ein Tipp von mir, dann nimmt irgendeinen Berg, wo keine Bahn hochgeht, dann seid ihr dann schon fast auf der sicheren Seite. Hm. Das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja, also da wirklich auf dem gesunden, obwohl man da wirklich so einen super Ausblick hat, erstmal die Strecke da hochzulaufen, ist eigentlich schön. Mhm. Dann kommt man zwischendurch auch in dieser Gründenhütte vorbei, da kann man nochmal kurz einkehren. Und die hatten sogar vegane und vegetarische Mahlzeiten, also Menüs da irgendwie, da irgend so eine Suppe, also das fand ich auch schon nicht schlecht. Da waren wir noch auf irgendeiner anderen Alm, waren wir noch, Hündelskopfhütte, kennst du die?
Sagt mir jetzt nichts. Wo? In Fronten hinten oder wo?
Ja, genau.
Ihr wart ja oft in Fronten, also nehme ich mal auch da.
Das war den Tag, wo wir uns hier mit Christian, dem Oboman, getroffen hatten. Mhm. Ich meine Hündelskopfhütte oder irgendwie so hieß sie. Das ist irgendwie stand irgendwie ein großes Schild an die erste vegetarische Hütte oder Alpe heißen die bei euch, ne? Mhm. Alpe da irgendwie. Also das fand ich nicht schlecht. Und da gab es wirklich nur vegetarische und vegane Sachen. Also war was ganz anderes. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das in Bayern, so in diesen Alpen und so schon so weit eingekehrt ist mit dem, wenn ich hier so bei uns hier die Dorfgasthöfe hier so sehe, da brauchst du ja nicht fragen nach vegetarischen. Das ist ja noch nicht mal Salat ohne Fleisch, so wirklich, ne?
Das beruhigt mich jetzt, weil ich hatte eher ein schlechtes Gewissen, weil ich gedacht habe, oh, wo soll man nur mit euch hingehen, weil es gibt ja hier nichts Veganes. Es wird vegetarisch, kannst du hier, Kirschspatzen sind vegetarisch, also es gibt genug vegetarische Gerichte im Allgäu. Aber vegan hatte ich jetzt eigentlich auch im Kopf, dass es das bei uns nicht gibt.
Ja, gibt schon immer mehr. Also wenn man mal drauf achtet, cool. So doch. Schon nicht schlecht, ja. Denn wie gesagt, auf diesen Gründen fand ich ja so toll, dass man wirklich erstmal zu Fuß hoch musste. Und dann oben dieser Ausblick, der ist ja sensationell, ne? Also ich meine, der Berg heißt ja auch hier der Wächter des Allgäus, weil man ihm, irgendwie kann man den Berg überall aus dem Allgäu sehen. Er hat oben so einen Funkmast drauf vom Bayerischen Rundfunk da irgendwie. Und dann kann man halt entgegengesetzt, wenn man natürlich oben ist, kann man natürlich fast alles unten sehen. Also das war schon wirklich schön. Und da liegt halt auch so ein XXL-Paddling halt, weil der Ona wohl auch nicht so oft da hoch möchte zur Wartung, schätze ich mal.
Ja, anzunehmen. Ich habe gerade mal nebenbei geguckt, ob es ein Icon gibt, ein Attribut gibt, wo irgendwie zeigt, besonderer, toller Ort oder so. Es gibt natürlich das Icon schöne Aussicht, aber touristisch interessante Orte sehe ich jetzt nicht, dass es da ein Icon geben würde. Weil das wäre doch mal eine interessante Sache. Oh. Als Icon, dass du wirklich mal sagen kannst, hier wird ein besonderer Ort gezeigt und eben nicht eine 0815-Dose, sondern hier siehst du irgendwas Besonderes.
Das wäre nicht so verkehrt, ja.
Aber ich kannte jetzt keins und ich wäre jetzt beim Durchscrollen, sehe ich jetzt auch nichts, dass da irgendwie was Besonderes ist. Hm. Schade, weil das wäre ja wirklich mal eine Unterscheidung zwischen einem Statistikpunkt und eine schöne Dose oder einen schönen Platz. Wenn wir schon so weit sind, dass das sein muss.
Ja, ich habe hier bei mir einen, hier den Tüte, darf ich ja gar nicht erzählen, Tüteberg. Ich weiß nicht, wie hoch der ist, auch irgendwas mit Komma bestimmt. Und den habe ich genannt hier irgendwie Tüteberg und dann Bindestrich Nice Place Cache, so dass man eigentlich weiß, so nach dem Motto schöner Platz. Weil da hat man auch eine schöne Aussicht über den Westensee und bis nach Kiel hin. Ja, und deswegen, Idee, ja. Also da weiß man gleich, dass es irgendwie, ja, weil da muss man zu Fuß hoch, da kommt man nicht so hoch mit dem Auto oder so. Und das, mancher Geocacher ist ja doch ein bisschen lahm für so einen Punkt, da so eine Strecke zu laufen dann. Ne? Obwohl sich das, alle die Locken schreiben immer, hat sich gelohnt und tolle Aussicht und wenn man sowas hier oben und schon hat. Mhm. Ja. Ja, und ansonsten, wie gesagt, haben wir dann, ja, mein Cache-Ship nachher, wo noch zu kommen, fand ich noch richtig gut. Bei euch da, die, kann ich ja schon mal kurz sagen, die höchste Letterbox Deutschlands. Dann habe ich den höchsten Lost Place in Oberstdorf noch gemacht, das war zum Nebelhorn hoch. Wir sind ins Nebelhorn bis zu dieser Mittelstation gefahren und das letzte Stück sind wir dann zu Fuß gelaufen. Da hoch bis dieser Gipfelplattform, ne. Und da oben sollte auch noch eine Dose sein, aber da ist irgendwie gerade Baustelle und was weiß ich was, die war auch nicht da. Und da hatte ich dann noch in die Loks kurz geguckt, in die Vorloks und da schrieb natürlich, okay, ich hoffe, Fotolog reicht und Fotolog reicht und, aber, nö, den brauche ich dann nicht, wenn die Dose nicht da ist, ist sie nicht da. Hm. Machst du sowas, Fotologs oder so?
Muss ich gerade überlegen, haben wir das schon mal gemacht? Ich glaube, wir haben es schon mal gemacht, aber das hatte einen anderen Grund. Und jetzt tapst mich gerade auf einem Fuß, wo ich jetzt nicht weiß, warum wir das gemacht haben. Da war irgendwas nicht in Ordnung. Da war das Logbuch voll, genau. Das war's.
Ja, gut.
Logbuch voll und wir hatten keins dabei und da haben wir mal ein Fotolog gemacht. Allerdings hatten wir ihn angeschrieben und ihn gefragt, ob das für ihn in Ordnung ist. Wir haben nicht einfach so gelockt, sondern halt hingeschrieben, ob das für ihn in Ordnung ist.
Ja.
Das war's. Aber das würden wir jetzt, glaube ich, heute auch nicht mehr machen. Also früher haben wir sowas gemacht, aber heutzutage ist uns das eigentlich wurscht. Weißt ja, ich logge ja selber auch nicht mehr, also von dem her wäre es uns inzwischen egal. Aber ich finde es halt, wenn man schon mal sowas macht, dann schreibt man hin, schickt das Foto direkt und fragt, ob das in Ordnung ist. Das geht ja jetzt über die neue, ist ja nicht mehr neu, über die Messenger-Funktion geht das ja viel einfacher. Und von dem her kann man ja wirklich mal den Owner anschreiben, ein Foto schicken und sagen, ob das so in Ordnung ist und dann erst locken. Aber dieses Automatische hatte keinen Stift dabei, wie ich dem letzt erst wieder gesehen habe, konnte nicht locken und dann gleich mal hier ein Fotolog, finde ich dann nicht in Ordnung.
Ja, ja, das finde ich auch nicht so gut. Aber naja. Ja, und so haben wir da halt viele schöne Wanderungen gemacht. Wie gesagt, wir sind jetzt nicht speziell irgendwelche Dosen angefahren, sondern wie gesagt, wiederhole ich mich jetzt nur das, was da an den Wegesrändern lag, irgendwo wir langgelaufen sind.
Mhm.
Jo. Mit euch die Tour hatten wir ja dann auch dann noch zwei, drei gefunden da.
Mhm.
Das war die Tour, wo wir in der letzten Folge berichtet hatten, wo wir da gerade die Pause gemacht hatten.
Genau.
Das war echt eine richtig schöne Tour. Die habt ihr echt gut rausgesucht für uns. Obwohl du ja sagtest, die war auch da selbst schon ein paar viele Wanderer unterwegs, ne? Wobei ich eigentlich fand, das ging eigentlich. Also
mir war es auch da zu viel, ja. Und auch wieder der gleiche Fall, wenn eine Bahn hochgeht, ist halt da oben auch voll. Und gerade am Sonntag, wir waren glaube Sonntag unterwegs, war dann schon einiges los da oben.
Aber wir waren ja nun da die Bahn an der Kanzelwand hochgefahren und sind dann über diesen Bergkamm zum Fellhorn gelaufen. Und die, sag ich mal, die Fußfaulen laufen das Stück ja auch wieder nicht. Die sind entweder am Fellhorn oder an der Kanzelwand, aber nicht auf dem Stück dazwischen so richtig, ne?
Ja, aber es waren aber trotzdem einige unterwegs, also.
Ja gut, das war nun aber auch ein Top-Wetter. Wie du sagst, ein Sonntag, es sind Ferien.
Ich meine, es sind ja nicht nur Leute unterwegs, die in Sandalen da rumlaufen. Die sind wirklich nur an der Bergstation und fahren dann auch mit der Bahn wieder runter.
Ja.
Aber es ist halt bekannt, dass auch viele Wanderer gerne nur mal irgendwo hochfahren und dann wieder runterlaufen oder hochfahren und wirklich wie wir halt auch am Kamm entlang und dann wieder runter. Und das sind halt dann wirklich solche Touren, wie wir da gemacht haben an dem Tag, wo halt viele machen.
Ja.
Und wenn man wirklich alleine sein will in den Bergen, dann sucht man sich was raus, wo man wirklich hochlaufen muss. Und rüber und auch wieder runter. Also das ist dann schon einsamer. Das fällt schon sehr auf.
Aber trotzdem war das auch ein schöner Tag, die Tour.
Jo.
Bis auf das Ende, das war nicht ganz so doll, ne? Aber.
Na gut, das haben wir ja in der letzten Folge nicht erzählt. Das können wir jetzt vielleicht noch machen. Wir wollten dann runtergehen an der Skiflugschanze. Die ist dieses Jahr grundsätzlich renoviert worden, weil ja da die WM stattfinden wird. Und früher konnte man immer an der Skiflugschanze direkt im Zickzackkurs hinunterlaufen. Da gab es einen kleinen Weg und den gibt es jetzt eben nicht mehr. Und wir hatten uns aber darauf verlassen und ich habe gesagt, kein Thema, wir kommen jetzt zur Skiflugschanze, dann sind wir in 10 Minuten unten am Auto. Und dadurch, dass dieser Weg nicht mehr vorhanden war, mussten wir eben den langen Weg gehen und der dauert dann eben eine Dreiviertelstunde. Und wir hatten ein Gewitter im Nacken. Es zog ein ganz fürchterliches Gewitter auf, es hat gedonnert und geblitzt und getan und wir hatten plötzlich eben eine Dreiviertelstunde mehr zu laufen. Und das hat mich ein bisschen beunruhigt und das fand ich dann nicht so schön. Das war dann kein schöner Abschluss, leider.
Ja.
Aber da steckt man nicht drin.
Also ihr hattet eine Dreiviertelstunde mehr zu laufen. Ich möchte das nochmal erwähnen. Markus und ich hatten eine Stunde mehr zu laufen. Ne?
So,
das soll hier nicht einfach so untergehen.
Seid ihr so langsam gelaufen?
Nein. Ihr habt im Trocknen unter einer Brücke gewartet, wenn wir todesmutig durchs Gewitter bei strömenden Regen weitergelaufen sind, das Auto geholt haben. Damit die Herzallerliebste und meine Familie im Trocknen warten konnten.
Ja, an dem Tag sind zwei Helden geboren worden.
Ja,
genau.
Ja. Das wolltest du mir schon wieder gar nicht erzählen, ne?
Genau. Apropos zu dem Thema, ich habe dann meinen Kollegen auf der Arbeit mal gefragt, der ist ehemaliger Skispringer und den habe ich gefragt, warum das vielleicht so gemacht worden wäre oder warum es da diesen Weg nicht mehr gibt. Und er meinte dann, dort ist ja auch eine neue Bahn gebaut worden. Also das ist jetzt keine Sesselbahn mehr, sondern eine hochmoderne Bahn, die auch dann die Skispringer hochbringen wird.
Bestimmt so ein Vertikallift wie an der Schattenbergschanze.
Ja, so ein Schrägaufzug oder irgend sowas muss das sein. Und die gehen natürlich wahrscheinlich davon aus, dass die Leute dann lieber mit dem Ding fahren und eben dafür bezahlen. Und deswegen werden sie vermutlich den Wanderweg da weggemacht haben, damit die Leute doch mit dem Lift öfters fahren. So haben wir die Vermutung angestellt.
Also der Umweg war aber schon sportlich dafür, dass man eigentlich nur noch gerade runter musste zum Auto und dann nochmal 3 Kilometer Umweg hinlegen.
Ja, das stimmt, ja.
Das war schon
heftig.
Ja. Naja, hatten wir die Abenteuer. 20 Kilometer fast voll, ne?
Genau, richtig.
Ja. Jo.
Was gibt's sonst noch?
Jo, weiß ich gar nicht.
Hast du noch was?
Nö, nicht sowas mit Cashen, sondern ich kann, ja, alles andere hatte ich ja schon auch in unserem Podcast schon erwähnt, ein bisschen. Aber es hat jetzt auch nichts mit Geocachen zu tun. Da könnte ich jetzt nochmal die ganzen Geschichten erzählen, aber das bringt ja nichts.
Wer das möchte, der hört einfach mal beim Camping Caravan Podcast rein, wo der Marco mit dem Sönke zusammen über seinen Urlaub gesprochen hat.
Genau,
das war auch sehr lustig, sehr unterhaltsam. Ist auch ein sehr hörenswerter Podcast und vor allem, wenn ihr jetzt als nicht nur als Geocacher, sondern eben auch als Camper vielleicht unterwegs seid, dann kann man das auf jeden Fall empfehlen, dass ihr da mal reinhorcht. Das war wirklich sehr unterhaltsam.
Ja, gut. So schön, so gut. Nächstes Jahr fahren wir auf jeden Fall wieder nach Bayern, also das kann ich dir schon fast versprechen.
Ja, aber nicht im Allgäu, glaube ich, hast du gesagt.
Ich glaube, ein kleines Stück, wir waren ja jetzt einmal unten, also von uns aus gesehen unten links, die Berchtesgadener Chiemsee-Ecke, einmal unten rechts bei euch jetzt und jetzt müssen wir nochmal einmal irgendwie in die Mitte. Ich denke mal irgendwie so, ich hatte letztes Mal geguckt, hier Waldichensee oder so irgendwie so, bei Garmisch schon die Ecke so, vielleicht da irgendwie. Aber trotzdem würde ich dann den Weg nochmal machen, damit wir uns dann nochmal wiedersehen irgendwie. Okay, weil das war ja schon nett. Ne?
Jo. Aber warte, kein Podcast-Treffen. Hörer-Treffen.
Nee.
Ja. Ja, das hatten wir ja auch.
Das hatten wir auch, ja. Ja.
Gut, dann würde ich sagen, das war's, oder?
Das war's, ja. Wir haben auch jetzt schon fast eine Stunde voll.
Sauber.
Zeit läuft, ne? Wir haben auch noch den HQ-Podcast von Christian. Soll ich den mal vorspielen?
Ja, können wir machen. Mach mal gleich, genau.
Ich mach mal an.
Hallo Dotti, hallo Marco, hallo liebe Zuhörer, hier ist der Christian, der Oberman. Ich berichte wieder mal über den Inside HQ Geocache Podcast, also der Podcast von Groundspeak, der so circa einmal im Monat herauskommt. Und am 1. August kam eine neue Folge, für uns zeitlich jetzt etwas unpraktisch, weil wir jetzt einen Monat ungefähr warten mussten, bis der Bericht darüber kommt. Trotzdem will ich mal versuchen, das alles etwas zusammenzufassen. Es ging um 3 Themen. Das erste Thema, da geht es um das aktualisierte Dashboard. Also das Dashboard ist sozusagen die Übersichtsseite, in dem Fall eures Profils. Wenn ihr also auf geocaching.com auf euer Profil klickt, dann werdet ihr auch hier eine ganz neue Optik sehen. Damit hat Jamie zu tun. Jamie ist eine Product Managerin bei Groundspeak und sie war hier im Interview. Sie arbeitet seit 4 Jahren im Headquarter. Sie war vorher ganz normale Geocacherin. Seit 2008 sucht sie Geocaches mit ihrem Mann zusammen. Und dann war sie mal so im freiwilligen Team und hat also sehr viele Beschwerden aufgenommen, Beschwerden über Programmierbugs oder über alle möglichen Dinge, die mit Geocachen zu tun hat. Und ihr ist aufgefallen, dass da doch sehr viel Input weltweit kommt. Und nach hat sie sich also eingearbeitet. Und ihre erste Aufgabe war dann, als sie dann doch bei Groundspeak fest mit drin war, eben diese ganzen Fehlermeldungen zu kanalisieren und sie zu bündeln und dann entsprechend der Prioritäten, wie sie auftreten, dann eben ins Produktteam weiterzuleiten, damit die damit etwas anfangen können. Mittlerweile ist sie selber Projektmanager im Produktteam und arbeitet unter anderem zurzeit an der Webseite. Es gibt wohl 3 verschiedene Webseitenteams, die ganz unabhängig voneinander jeweils Projekte auf der Webseite programmieren und verbessern und so weiter. Sie ist in einem dieser 3 Teams und die hatten sich dann eben auf die Fahnen geschrieben, dieses Dashboard, diese Profilübersichtsseite komplett neu zu strukturieren. Auch hier hat man also ganz von vorne angefangen, nicht irgendetwas Altes übernommen, sondern einfach nochmal mit einem weißen Stück Papier begonnen und diese Seite programmiert. Und hier wollte man eben auch sehr stark auf die Feedbacks eingehen, die da über die Monate und Jahre hereingekommen sind und haben dann ein Dashboard online gestellt. Und dort gibt's einen extra Feedback-Tool. Also Jamie ist eben ein großer Fan von Feedback. Und man kann das jetzt schon sehen. Und wenn ihr da so Anmerkungen haben solltet, einfach auf diesen Feedback-Button drücken. Der ist also ganz rechts, hängt der immer dran an dieser Profilseite. Und da kann man dann also seine Meinung dazu sagen. Und sie behauptet, dass sie also fast täglich immer wieder kleine Änderungen machen, basierend eben auf den vielen Feedbacks, die kommen. Die Seite ist bereits online und wie vieles, wenn sie dort was Neues machen, kann man aber ohne Probleme mit einem Klick auch wieder zur alten, gewohnten Ansichtsseite zurückgehen und von dort auch wieder vorwärts zur neuen, um das vielleicht auch etwas zu vergleichen. Es ist alles sehr viel übersichtlicher, so soll es sein. Ein Hauptaugenmerk war auch eben möglichst vielen weißen Platz, also White Space nennen die das, also eben ungenutzten Platz auf der Webseite möglichst nicht zu haben. Stattdessen eben alles sehr komprimiert, aber auch nicht überladen, damit man eben auch nicht so wahnsinnig viel nach unten scrollen muss, um irgendetwas zu finden. Und sie sind bereits dran, auch noch einen Button einzuführen. Da sind sie noch nicht ganz dran, sie stehen kurz davor. Nämlich, wie kommt man zur Kartenansicht? Das war vor einigen Jahren ja noch ziemlich schwierig zu finden. Wie sehe ich die Karte mit einem bestimmten Ausschnitt einer Gegend, wo ich dann also die Geocaches optisch sehen kann? Und in Zukunft soll es so sein, dass auf jeder Groundspeak-Seite eben ein ganz klarer Button ist, also egal, wo man sich befindet, ob auf der Hilfeseite, der eigenen Profilseite, der Startseite, der Suchseite, egal. Es gibt immer wieder diesen Button, mit dem man direkt dann auf die optische Karte kommt. Das ist noch nicht so weit, steht aber in den Startlöchern und soll also jetzt kommen. Ja, das war soweit das, was die Homepage betrifft. Dann gab es ein Interview mit Magnus. Magnus ist ein schwedischer Geocacher und er ist derjenige, der das Project GC ins Leben gerufen hat. Project GC war zunächst für ihn ein Hobby. Er ist ein großer Fan von Statistiken und die Statistiken auf der Groundspeak-Seite, die haben ihm also nicht ausgereicht, weil also alles Mögliche über Statistiken, über seine eigenen Funde finden. Und so hat er eben begonnen, diese Seite zu programmieren. Das wurde weltweit immer interessanter und eben sehr viele andere Cacher haben sich also dafür interessiert und eben auch dort ihre Vorschläge gemacht. Und er hat das also alles eingearbeitet. Und heute kann man nahezu also jede Art von Statistik abrufen, was Geocaches betrifft. Da ist also wirklich alles abzufragen. Man kann auch kombinieren mit anderen Cachern. Ich will hier jetzt gar keine Beispiele geben. Es ist wirklich uferlos. Also ein sehr großes Statistik-Tool. Und eine Neuerung gibt es auch. Vor einiger Zeit hat ja Groundspeak die Challenge-Caches abgeschafft. Das fand er sehr schade. Er fand Challenge-Caches immer sehr interessant. Die Schwierigkeit war nur oft, dass man nicht genau wissen konnte, ob man denn die Challenge erfüllt hat. Manchmal waren da die Bedingungen auch sehr kompliziert geschrieben. Und das hat er nun wiederum mit seiner Idee der Statistiken verbunden und hat etwas programmiert, das dann feststellen kann, ob eben eine bestimmte Challenge tatsächlich erfüllt worden ist. Und so haben er und Groundspeak sich zusammengetan und haben gesagt, in Zukunft wird es wieder Challenge-Caches geben, aber dann nur in Kombination mit seinem Checker-Tool, wo man also mit wenigen Klicks offensichtlich sehr einfach herausfinden kann, ob man denn diese Challenge erfüllt hat oder nicht. Und nur dann gilt sie eben auch als erfüllt. Man kann natürlich mittlerweile alles Mögliche selektieren mit dieser Project GC-Seite. Man kann sich Caches in so eine Art Einkaufswagen legen, bestimmte Selektionskriterien. Das muss also auch noch viel weiter gehen als das, was mit Pocket Queries möglich ist. Und wenn das dann alles drin ist in diesem Einkaufswagen und man dann also glücklich ist und das gerne mitnehmen möchte, dann kann man das alles in eine GPX-Datei exportieren und dann zum Beispiel auch auf sein Garmin laden. Das dritte Thema ist schon voll im Gange. The Lost Treasure of Mary Hyde, das diesjährige Sommerspecial Anfang des Jahres, kann ich mich erinnern. Beim HQ-Podcast wurde es bereits schon in Aussicht gestellt, ohne Details zu nennen. Das läuft also gerade Und hier hat man mit Audrey vom Marketing-Team gesprochen. Sie haben sich also für dieses Jahr eben diese Piratengeschichte ausgedacht, sind also ins Team gegangen und haben sich also erst eine Geschichte ausgedacht, eine Storyline erfunden und dann rund um die Storyline versucht, dieses Sommer-Special zu programmieren. Es ist wieder mal dazu da, eben Cacher anzuregen, besondere Aufgaben zu lösen, Souvenirs, schöne gestaltete Souvenirs zu bekommen und hier eben Spaß am Geocachen zu haben. Ein neuer Aspekt dieses Jahr war auch das Teambuilding. Also man kann ja dieses Lost Treasure of Merryhide sowohl allein spielen, als auch sich mit anderen Spielern zusammenzutun. Hierbei kann man Punkte sammeln nach einem bestimmten System, verschiedene Challenges ausführen. Nach und nach gibt es dann auch die Souvenirs dafür. Und am Ende des Spiels soll es dann auch noch eine Überraschung geben, die hier nicht näher genannt wird. Die Punkte sind dann in Form von Goldmünzen, sammeln sich dann in einem großen Sack. Und damit wollen wir eben alle möglichst Spaß haben daran. Die Challenges sollen auch lösbar sein. Das wiederum war eine schwierige Aufgabe für das Team, denn auch die alten Hasen, die großen erfahrenen Geocacher, sollen natürlich Spaß haben an dem Spiel, aber es soll auch nicht so kompliziert und schwierig sein, dass diejenigen, die noch relativ neu dabei sind, sofort aufgeben und das Ganze also als zu schwierig ansehen. Das ganze Spiel wurde bei denen auch im Büro zuerst in verschiedenen Teams getestet. Das hat funktioniert und das ist die Art und Weise, wie also The Lost Treasure of Merryhide auf den Weg gebracht wurde. Ja, so viel für heute. Geocaching Inside Headquarter Folge 6, mein kleiner Bericht. Und jetzt viel Spaß weiter bei eurer Sendung. Ciao, der Oboman.
Ja, herzlichen Dank, Christian, dass du dir wieder die Arbeit gemacht hast und den Podcast für uns übersetzt hast. Ja, fangen wir gleich mal an, Marco. Von hinten am besten. Merryhide, hast du da mitgespielt? Hast du dich organisiert in Gruppen und das Rätsel gelöst?
Ist total an mir vorbeigegangen.
Was ist denn das für eine Podcast-Vorbereitung? Ich auch nicht.
Ich war nur völlig überrascht. Wir waren ja Sonnabend in Hamburg kurz cachen da. Mhm. Und dann habe ich die gelockt und dann habe ich nachher meine Statistik da, wir haben eine Statistik gemacht. Und dann habe ich so ein Souvenir von diesem Merryhide. Ich weiß aber nicht, wie ich das verdient habe. Womit? Ich habe eins. Aber ich kann dir nicht sagen, warum.
Ja, ich habe auch zwei. Ich habe irgendwie, was steht da drin, was ich gemacht habe? Ich habe einen Multi gemacht.
Ich habe auch zwei, ich muss gleich wieder angeben. Ich habe eins, ich habe auch zwei.
Ja, ich kann mich damit angeben. Ich weiß zwar nicht, wie ich es gekriegt habe. Ich habe gar nichts dazu getan. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt auf dem Mega-Event in Friedrichshafen auch ein paar Leute angesprochen, habe gesagt, erklärt mir das bitte. Ich sollte ja wirklich darüber Bescheid wissen und es ist so völlig an mir vorbeigegangen. Und es muss ein sehr komplexes Thema sein, denn keiner konnte mir ganz genau erzählen, wie man eigentlich zu seinen Golddukaten kommt, wie man Punkte bekommt, wie man für was man Punkte bekommt. Es hieß da, für Tradis kriegt man, glaube ich, 5 Punkte, für Multis 35. Dann kriegt man irgendwann plötzlich eine Karte. Wenn man 4 Karten zusammen hat, kann man irgendwas in dieser Karte lesen. Man muss dann einen Code daraus lesen. Mit diesem Code bekommt man dann, glaube ich, einen TB oder eine TB-Nummer oder irgendwas. Also es war hochkompliziert und keiner konnte mir ganz genau erklären, wie er eigentlich an seine Golddukaten oder was da vergeben wird, drangekommen ist oder drankommt. Es soll wohl ein bisschen so teambildend sein, also dass man wirklich mit seinen Freunden zusammen cachen geht oder dass die Freunde auch dieses Pensum erfüllt haben muss. Also frag mich nicht, es war wirklich hochkompliziert. Ich denke mal, diejenigen, die Souvenirs gerne mögen, die werden das jetzt vermutlich alle gerne gemacht haben. Ich persönlich, an mir ist es vorbeigegangen. Ende. Ganz und gar.
Wir müssen uns besser vorbereiten. Wenn ich einen Geocaching-Podcast höre, dann hätte ich auch gerne ein paar Infos daraus. Wir stellen immer nur Fragen. Ist dir schon aufgefallen?
Ich entwerfe ein neues Icon, wo ein großes Fragezeichen drauf ist.
Vielleicht kann man irgendwie so einen Podcast machen, dass wir starten mit der Fragesendung und ein anderer nimmt einen Podcast auf mit den Antworten für unsere Fragen oder so.
Mensch, du hast die Idee, sowas machen wir mal.
Sowas gibt es auch noch nicht, oder? So einen zweiteiligen Podcast.
Ja, das können wir mal machen.
Vielleicht packt das ja in den anderen Part.
Ja, genau, das wäre noch eine Lösung. Genau, unser Christian, der ist besser informiert als wir. Ja. Nee, ganz ehrlich, es hat mich völlig kalt gelassen und ja, jedem das Seine, denke ich mal, oder?
Ja, wer hat Bock drauf, soll das machen. Ich bin überhaupt nur aufmerksam darüber geworden, dass hier schon wieder Events aus dem Boden sprießen mit Mal wieder hin. Und alle irgendwie immer mit Mary Hyde Event oder sowas. Und sag ich mal, was ist das denn jetzt? Jetzt kommen sie alle mit Mary Hyde Event. Und dann kam das ja nachher raus, irgendwie da mit dem, dass du dann irgendwie ein Event besuchen musst. Und dann mit Mal kriegst du irgendwelche Freundschaftseinladungen von irgendwelchen Leuten, weil die wollten irgendwie da Punkte sammeln für Freundschaftsanfragen. Oder mit deinen Freunden kriegst du Punkte dafür, wenn die Dosen gesammelt haben oder irgendwie sowas.
Genau so, ja. Ja.
Und ja.
Richtig, ja. Da kommen diese Friend-Requests und je nachdem, wie viele Freunde du dann hast, hast du es natürlich dann auch leichter, dass die miteinander arbeiten und dementsprechend Punkte sammeln.
Genau.
Aber Gott sei Dank sind wir davon verschont geblieben. Also ich habe in der Zeit keine einzige Anfrage gekriegt und ja, vermutlich weiß ja auch jeder, dass wir dafür nicht so zu haben sind. Keine Ahnung. Nee, hat uns kalt gelassen. Ja, das zweite Thema, GC Project, das nutze ich eigentlich auch nur, um meinen Urlaub ein bisschen zu planen und um Caches rauszusuchen aus einer gewissen Gegend mit vielen Favoritenpunkten. Da nütze ich das eigentlich immer. Das ist inzwischen schon so gewachsen ist und man so viel damit aussortieren kann, das wusste ich in der Art nicht. Ich wusste allerdings, dass sie zusammen mit Groundspeak da an einem System gearbeitet haben, um einfach die Challenge-Caches besser abgleichen zu können und dass es für jeden möglich sein sollte, dann zu überprüfen, ob die Bedingungen von Challenge-Caches auch erfüllt wurden. Mhm. Ich selbst mache auch da keine Challenge-Caches, kann deswegen damit auch leider nicht mitreden, weil mir das auch ziemlich egal ist. Aber ich weiß, dass es inzwischen wirklich ein sehr hochwertiges Tool ist und man da wirklich viel aussortieren kann. Aber ich glaube, wenn du GSAK nutzt, kannst du solche Sachen eigentlich auch alle prüfen, oder?
Genau, also ich benutze auch eigentlich nur GSAK und da kann ich auch noch, ich muss halt immer dann die Pocket Queries halt machen, wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich ins Allgäu fahre, da kann ich damit GSAK Geocaches abrufen, ich kann da mit einem Kreis machen, ein Polygon oder ein Rechteck oder wie auch immer. Und dann kann ich am Tag bis zu 6000 Dosen am Tag, meine ich, kann ich runterladen. Und dann ja, mache ich mir die alle einmal in der Datenbank rein, die aktualisiere ich dann nochmal, bevor wir losfahren. Und dann habe ich die alle drin und in der Datenbank kann ich die nach Favoritenpunkte sortieren, nach Terrain, nach Schwierigkeit, nach Entfernung vom Campingplatz und so weiter und so fort. Das ist quasi. Ja,
aber wenn du jetzt einen Challenge-Cache machen möchtest und da ist die Bedingung, was weiß ich.
Ach, das meintest du jetzt.
Ja, sowas. Kannst du das dann im GSAK auch irgendwie nachweisen?
Kann man teilweise auch, ja. Dass man das anhand man hat auch verschiedene Filterfunktionen und so weiter. Da kann man das dann rausfiltern und dann kann man das da dann irgendwie ein Screenshot von machen und als Logbedingungen dann anfügen im Cache. Aber dieses Project GC da, das macht ja schon, also ich kenne das, wir hatten ja damals, es gibt ja auch gute Challenge-Caches, sind ja nicht alles nur so eine verrückten, also wir hatten mal so ein 360 Grad. Kennst du die? Gibt es bei euch auch sowas?
Ich glaube schon, ja.
So ein 360 Grad. Da musst du auf jeder Gradzahl um deinen Wohnort rum irgendwie einen Cache gefunden haben. Irgendwie.
Ach, du hattest, glaube ich, schon mal davon mir erzählt. Ja, genau. Okay. Und habt ihr gemacht?
Ja, genau. Und den konnte man auch über dieses Project kommen. Da konnte man halt immer genau seinen Stand sehen, dieses Strahlensystem, wie viele Strahlen man abgedeckt hat. Und man konnte auch sehen, die Strahlen, die einen filtern, welche Geocaches auf diesem Strahl liegen, um die dann noch suchen zu können. Also. Obwohl, das waren, glaube ich, das war aber auch keine einzelnen Gradzahlen, da erzähle ich Mist. Das waren immer so Grad, was weiß ich, von 1 bis 5, von 5 oder von 6 bis 10, irgendwie so war das. Das waren nicht 360 Dosen, sondern das ist nachher 100 gewesen sein oder irgendwie so. Aber das fand ich ganz nett, das Teil eigentlich. Man hatte natürlich, weil man dann schon ein paar Jahre gecached hat und dann dieser Challenge-Cache rauskam, man hatte natürlich am Start schon gleich einige erfüllt, also man musste dann nur noch ja, ich sag mal, ein Viertel von den Gradzahlen noch abfahren. Das hatte man dann irgendwie schon. Aber was ich da nicht so Fan von bin, sind dann diese Challenges hier, finde 300 Radis in einem Monat oder irgendwie sowas. Also das finde ich...
Ja, das haben sie ja teilweise auch schon sehr eingeschränkt von Groundspeak Seite aus und das ist auch gut so. Aber seitdem sie dieses Jahr Pause hatten mit den Challenge Caches, wo sie überlegen mussten, wie es denn weitergehen soll, da war ich ganz froh, dass das bei uns sehr nachgelassen hat und ich hoffe auch, dass das nicht wieder aufploppt bei uns. Wobei ich, wie gesagt, inzwischen kann ich Caches ignorieren und von dem her ist es mir dann auch egal.
Das kann ich auch. Ein Glück. Das musste damals meine Homezone immer sauber sein hier.
Wir werden alle älter und weiser. Ja, und dann. Ja,
aber ich war noch, wo ich Boykott mal fischte, ich habe noch den Länderpunkt Schweiz, den habe ich noch gemacht. Und den Liechtensteiner für Pass. Oh. Ah, blöde, ne?
War ja nicht mehr weit eigentlich.
Nee, echt, wir waren schon in der Schweiz und dann hatte ich gesagt, ach komm, wir fahren noch mal einen anderen Tag nach Liechtenstein. Ja, und der andere Tag, der kam dann irgendwie nicht mehr. Aber naja, so viel nochmal zu der Punktegeilheit da, ne? Also Länderpunkte, da bin ich immer noch scharf drauf. Also wenn ich irgendwo in der Nähe bin, die Länderpunkte müssen noch mit. Und Bundesländer fehlen mir auch noch zwei. Mir fehlt das Saarland und Hessen. Hessen waren wir nun auch, ich glaube, sogar durchgefahren auf der Tour, so ein kleines Stück. Hätte ich irgendwo noch mal einen Rastplatz ansteuern müssen. Baden-Württemberg habe ich mitgekriegt bei euch unten. Da sind wir auch auf dem Weg vom Campingplatz nach Lindau. Da fährt man ein kleines Stück durch Baden-Württemberg.
Und da Hattest du noch kurz angefragt,
genau,
zu wem der
Baden-Württemberg war. Weil ich auf dem Garmin kannst du da nicht sehen, welches Bundesland das ist. Und dann hatte ich da keinen richtigen Handyempfang, um mit CG oder zu gucken. Und da fährt man dann ja die Gruppe der Leute, die einem helfen. Ne?
Genau.
Dann braucht man nicht selber googeln.
Genau.
Ja.
Womit wir wieder beim Thema werden.
Ja, genau.
Google ist dein Freund.de.
Ja. So, was hat der Chris ja doch erzählt? Von dem Dashboard dann noch, von dem Design der Homepage irgendwie?
Das Dashboard, ja genau. Da habe ich mich auch erstmal ein bisschen durchgucken müssen. Vorhin, als ich da dieses Icon gesucht habe, hatte ich sogar Schwierigkeiten, wirklich mal meine Caches zu finden in dem neuen Dashboard. Es ist zwar wirklich eigentlich übersichtlich aufgemacht, so wie Blogs heutzutage aufgemacht sind. Du hast ein Hauptfeld in der Mitte, links dann so eine Seitenleiste und rechts jetzt zum Beispiel auf meiner Startseite werden jetzt auch noch Caches Events angezeigt, die in meiner Nähe sind. Finde ich an sich sehr praktisch. Aber es ist halt wieder gewöhnungsbedürftig. Wir werden wieder eine Weile brauchen, bis wir uns an dieses neue Bild gewöhnt haben. Und dafür, das hat der Christian in seinem Beitrag erzählt, kann man ja immer noch zurückswitchen zu dem alten, zu der alten Ansicht, dass man sich so langsam dran gewöhnen kann, denke ich jetzt mal. Ich weiß nicht.
Ach, kann man, wenn man die neue hat, auch wieder zurück?
Ja, man kann auch immer wieder noch zurück zu der alten Ansicht. Da steht dann oben als Zeile, if you prefer, you can go back to the old page. Also kann man schon zurück. Aber ich würde es wirklich empfehlen, schmeißt euch da mit voller Wucht in das neue Design, denn früher oder später wird das kommen, denn heutzutage sehen wirklich alle Blogs so aus. Und dann gewöhnt man sich auch schneller dran, denke ich.
Auf der Seite bin ich eigentlich auch gar nicht, aber dann muss ich da trotzdem nochmal gucken. Wenn man das wieder zurückschalten kann, notfalls. Weil, wie gesagt, wenn du mit GSHK deine Dosen in die Datenbank lädst, von da wieder aufs Garmin, locken tue ich über GSHK. Also eigentlich braucht man die Seite eigentlich fast gar nicht.
Na, ich logge schon über die Seite, aber wie gesagt, bis jetzt immer über die alte Ansicht. Aber ich werde jetzt auch umstellen, damit ich mich einfach schnell dran gewöhne.
Ich wundere, dass das hier dieses GSHK gar nicht nutzt irgendwie. Gerade dein Herz allerliebster, das ist eigentlich auch so ein Freak für so Tabellen und Datenbanken.
Ja,
und
da hat er sich nie dran reingearbeitet. Er war da damals in Leipzig, glaube ich, auf so einem Kurs und hat
da mal reingeguckt. Da war ich auch bei dem, wie hieß er noch, der den gemacht hat hier, Spazieren mit Ziel, glaube ich, ne?
Ich weiß es nicht, aber der soll es sehr gut gemacht haben. Ja, und da war er dann schon angefixt, sich mehr damit zu beschäftigen. Aber ihm hat einfach die Zeit gefehlt. Genau. Er macht ein bisschen was, weil er über GSHK die alten Listings immer umrechnet, damit diese HTML-Codes da nicht zu sehen sind. Deswegen lässt das, glaube ich, immer über GSHK laufen, wenn ich richtig informiert bin. Frag mich nicht. Aber sonst hat er sich damit noch nicht großartig auseinandergesetzt. Locken tut er immer noch auf der Groundspeak-Seite. Und
Das war genau in Leipzig damals, der hat mich auch angefixt. Da hatte ich mich nämlich nochmal reingesetzt in den Kurs und das war echt gut, was er da gemacht hat. Und dann habe ich mich da zu Hause so ein bisschen selber reingefuchst irgendwie und dann hatte ich Gott sei Dank noch einen Kollegen, den Volker, ich weiß gar nicht, ob der unseren Podcast hört, der VP, der war auch relativ Freak da drin und immer wenn ich mal eine Frage hatte, hat er mir das dann erklärt und so ein bisschen Learning by Doing, weil das ist schon, also wenn man das aufmacht und keinen Kursus besucht hat und keiner hat denen das erklärt, man macht GSHK auf, guckt, man ist verwehrt, man macht es wieder zu irgendwie, weil das ist...
Vor allem nutzt du vermutlich auch nicht 100%.
Also, oh, um Gottes Willen. Wenn du
erstmal anfängst, also du müsstest wirklich mehrere Kurse besuchen oder jemanden bei der Hand haben, der dir das immer wieder erklärt.
Das ist so eine, wie sagt man so schön, so eine eierlegende Wollmilchsau. Du kannst da alles mitmachen. Es gibt ja auch 1000 Makros, die du da machen kannst. Es gibt, kannst du selber schreiben, Makros und so weiter. Ich habe sowas, dass er denn so als Beispiel, dass er die Datenbank alle 10 Tage durchguckt, dass er archivierte Caches gleich wieder erkennt und rausschmeißt und das kannst du alles selber schreiben, so eine Makros. Das ist viel Spielkram, man muss, um da einmal reinzukommen, auch relativ viel Zeit investieren. Ne? Mhm. Und zu der Zeit habe ich noch keine Podcasts gehört und gemacht und dann hatte ich da ein bisschen mehr Zeit. Ja.
Ja. Ja, wie gesagt, das Dashboard, mir gefällt es ganz gut, kann man machen und es, wir werden ja früher oder später nicht drum rumkommen, denke ich mal und deswegen.
Ist auch okay. Also ich finde das besser, wenn die sowas dann einmal ändern und da, du sagst schon, das macht Hand und Fuß, das ist übersichtlich, als was sie damals immer gemacht haben, wo sie immer irgendwelche Änderungen an der Homepage gemacht haben und sich immer gedacht hat, was soll das jetzt wieder? Das ist jetzt wieder anders, aber kein Stück besser irgendwie. Mhm. Da hatte man immer das Gefühl, dass eigentlich so eine Abteilung da beschäftigt werden muss und die irgendwas machen, aber nichts Sinnvolles. Und dann ist es auch gut, wenn sie jetzt mal so einen kompletten, und wie Christian auch sagte, die sind ja mit einem weißen Stück Papier angefangen und haben nochmal neu aufgebaut, ne? Mhm. Also nicht hier was gedreht und da was gedreht, sondern versucht nochmal neu und sinnig das Ganze irgendwie aufzubauen.
Ja, es wird auch irgendwie, hattest du nicht mal gesagt, wir sind, es ist doch kein Handyspiel, das wir da spielen.
Ja,
es
ja.
wird aber immer mehr in diese Richtung, ja. dieses digitale, virtuelle, das geht schon mit Mary Hyde los, wo man da diese virtuellen Münzen bekommen hat und solche Sachen. Und es geht weiter mit diesem neuen Dashboard. Es wird alles ein bisschen moderner und ein bisschen mehr an unsere Zeit angepasst.
Ich wollte das vorhin nicht sagen, wo du sagtest hier die Workshops da in Friedrichshafen mit einmal mit dem iPhone da, dieses, wie hieß die App da?
CGO? Nee.
Nee, CGO ist ja für Androiden.
Looking for Cash?
Looking for Cash, genau, 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 genau. Wo du sagtest, dass er da Kurse gemacht hat, dachte ich schon, guck mal, jetzt werden auf dem, so wie damals in Leipzig gab es noch GSAK-Kurse, mittlerweile gibt es dann die Handykurse, aber das ist dann halt so, ne?
Ist halt so, ja, richtig. Ja. Wenn's geht, ist ja gut.
Ja.
Jo, dann würde ich sagen, das Thema haben wir dann. Vielen Dank nochmal an Christian, dass er uns da wieder so schön übersetzt hat. Ich fand es diesmal sehr schwer zu hören, also gerade diese, wie hieß sie, Jamie am Anfang, fand ich sehr schwierig zu verstehen und da bin ich gerade froh, dass der Christian das wirklich übersetzt hat und nochmal mich bestätigt hat, dass ich nicht alles falsch verstanden habe. Das war wirklich sehr gut. Ja. Herzlichen Dank dafür.
Ja.
Jo, dann haben wir noch unsere Tipps.
Cash-Tipps. Hast du diesmal auch welche?
Ich habe auch einen, ja.
Ui, das gibt's auch nicht so oft, dass du meinen hast, ne?
Ja, allerdings muss ich den auch vom Rügenurlaub rauskramen. Also ich habe jetzt keinen aktuell von mir hier, sondern vom letzten Rügenurlaub im Juni war das. Ja.
Und ich habe meinen ersten Cash-Tipp, oder soll ich anfangen?
Oder ja, mach du.
Meinen ersten Cash-Tipp, den ich habe, den hast du nämlich auch schon wieder. Das machst du ja gerne. Aber den haben wir diesmal sogar zusammen gemacht. Ich habe mir diesmal nämlich gedacht, ich hatte jetzt, erst hatte ich gesagt, weißt du was, das ist mein Cash-Tipp des Monats. Das ist die höchste Letterbox Deutschlands auf dem Fellhorn mit dem GC-Code GC6F6C8. Der hat mir nämlich richtig gut gefallen, der war richtig schön gemacht oben. Hätte ich mir vorher mal das Listing angeschaut, auf den Bildern sieht man schon, was man da erwartet, die da immer dranhängen irgendwie. Ja, und den hast du denn, ja, den haben wir zusammen gemacht, ne? Ihr hattet den auch vorher noch nicht, ne? Nö.
Nö. Hatten wir auch noch nicht, nein.
Nö, das war doch eine schöne Dose, oder nicht?
Ja, schön gemacht. Ich bin jetzt bloß gerade ein bisschen irritiert, weil du mir im Vorfeld nämlich gesagt hast, dass du eine andere Dose als Geocaching-Tipp hast. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen aus dem Gleis.
Deswegen hatte ich ja gesagt, ich habe mir überlegt, ich mache denn zwei, weil ich erst den hatte. Das ist dann mein Süd-Tipp. Ah. Und jetzt kommt noch mein Nord-Tipp.
Na, du übertreibst es aber auch.
Die Silke soll ja auch was zu tun haben. Die ist auch wieder zurück aus dem Urlaub, dann kann sie auch die Liste ein bisschen fliegen. Und zwar waren wir Sonnabend, war ich noch in Hamburg mit meiner Tanja und mit Ralf, damit ich ihn auch mal wieder erwähnt habe. Er freut sich jetzt wieder im Auto, wenn er das hört, weil irgendwie erwähne ich ihn jedes Mal. Ja, das ist auch schon so ein Running Gag wie der Tokio-Nerd. Ja, und zwar hat das der GC4RFRT, das ist der Cache Prism in Hamburg. Das ist ein Mystery, wo man erst ein Rätsel lösen muss, was auch schon richtig gut ist. Also der Indoor-Teil war schon richtig, richtig gut. Und da haben wir uns Sonnabend an den Autoteil dran geschmissen. Wir hatten irgendwie gehört, dass das Ganze irgendwie insgesamt 14 Kilometer Strecke sein soll. Sind dann mit dem Zug nach Hamburg gefahren. Mit diesem, es gibt so ein Schleswig-Holstein-Ticket, da zahlst du dann irgendwie mit 3 Mann 34 Euro. Kannst du komplett mit dem Regionalverkehr fahren, wie du möchtest. Inklusive ist in Hamburg das HVV, also U-Bahn, Busse, S-Bahn, ist alles mit drinne. Und dann haben wir uns in Hamburg, an der S-Bahn-Station haben wir uns Hamburger Stadträder geliehen. Das ist so ein Projekt, das gibt's auch von der Bahn, glaube ich, an vielen Bahnhöfen. Ne? In Hamburg heißt das irgendwie das Stadtrad, haha. Das sind so eine Handy-App, da kannst du dich anmelden und dann kannst du diese Stadträder da leihen. Die stehen dann an den Bahnhöfen rum und dann kannst du mit der App eingeben, wo du bist, an welchem Standort. Er erkennt das über GPS. Dann zeigt er dir an, welche Fahrräder da vorhanden sind. Dann kannst du den Code eingeben, kannst sagen Fahrrad entleihen. Dem Augenblick springt das Schloss auf an dem Fahrrad, kannst dir das Fahrrad nehmen. Die erste halbe Stunde ist irgendwie kostenlos. Jede weitere Minute kostet 8 Cent. Und du kannst auf einen Tageshöchstsatz von 12 Euro kommen, wo wir nachher auch waren. Wir waren irgendwie 6 Stunden mit Rädern unterwegs. Und dann gibst du das Fahrrad noch einfach da an diesem Stand, stellst das wieder ab, machst das Schloss wieder rein, gibst mit deiner App wieder einen Fahrrad zurückgestellt, er erkennt, dass das zurückgestellt wurde, alles gut. Also das hat uns mit diesen Stadträdern richtig gut gefallen. Und gerade bei so einer Strecke von 14 Kilometern lohnt das denn ja auch. Ne? Mhm. Ja, und dann, also der Cache, den muss man einfach, ich kann da gar nichts erzählen, ohne zu spoilern. Also es gibt so 5 Stationen, bis man zum Final kommt und das Final ist einfach, ja, ist der Hammer. Also ist groß, das Final. Mehr kann ich da jetzt einfach auch nicht zu sagen, will ich auch gar nicht zu sagen. Also wer hier oben im Norden ist, guckt euch das Ding an, wer in Hamburg ist. Das ist wirklich ja einer mit meiner Besten, die ich bisher gemacht habe vom Final. Mhm. Ja.
Es ist ein Fragezeichen. Muss man vorher irgendwas, ein Rätsel lösen?
Ja, man muss vorher ein Rätsel lösen, um an die Startcourt zu kommen. Und dann,
ist aber nicht schwierig.
Geht, also man kommt drauf, aber es ist halt aufwendig, das ans, also es ist Fleißarbeit, da dran zu kommen. Also für mich zumindest. Mhm. Das gibt wahrscheinlich Ortskundige, die in Hamburg wohnen, die sie haben das wahrscheinlich schneller drauf, weil die zwischendurch immer mal Ecken kennen und so und ja. Also ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, weil dann wäre das gespoilert, weißt du, dann muss man einfach mal angucken, okay. Ja. Ja, das waren dann meine beiden Tipps, Nord- und Südtipp. Mhm.
Wie viel brauchst du, um den Cache lösen zu können? Muss man da zu mehreren Personen sein oder reicht es
also zu zweit? Also theoretisch kannst du den alleine lösen.
Ach so, gleich, okay.
Also wir waren jetzt zu dritt und das war auch okay. Eine Dreierklappe ist auch okay. Wir hatten noch parallel ein zweites Team da getroffen. Die waren zu zweit unterwegs. Die kamen aus Wolfsburg, die beiden. Und ja, man muss da kein großes Team für sein.
Okay, also um die Aufgaben zu lösen, muss man jetzt nicht, keine Ahnung, der eine eher da Wissen haben und der andere mit einem anderen Wissen kann dazu beitragen oder so, sondern
gut, das kann ich man sag schon mal, alleine ich sag, durch. Also theoretisch könntest du das Ding alleine durchgehen, ja. Nur das ist halt so, wenn du gerade am Final nachher so vor Aufgaben stehst, wo du erstmal so ein Brett vom Kopf hast, also gar nicht weißt, was soll ich jetzt überhaupt machen? Mhm. Dann kommst du mit 2, 3 Leuten natürlich durch dieses, weißt du, durch das so unterhalten, so, kommt man natürlich nachher auf irgendwie Sachen, so eine Art Brainstorming machst du denn ja so, ne? Kann das sein, dass wir hier oder da, kann dies, kann jenes, Bums, ach, guck, was ich hier gefunden habe und können wir das vielleicht gebrauchen und so, weißt du, das, ja. Mhm. Ja, war schon ganz gut.
Okay, ja, weil es gibt ja immer wieder Cacher, die dann auch alleine unterwegs sind und sich an solche Caches dann nicht rantrauen, weil sie glauben, alleine schaffen sie das nicht. Aber wenn du sagst, es könnte rein theoretisch gehen, dann vielleicht doch mal einfach probieren.
Ja. Das ist halt immer, das hatte Christian, glaube ich, damals schon mal gesagt, dass man bei Groundspeak eigentlich diese Mysteries eigentlich noch ein Multi-Mystery noch draus machen müsste, ne, weil wir wussten das jetzt, dass uns da noch was erwartet, aber normalerweise denkst du vielleicht, du fährst ans Final und letztendlich bist du dann nachher noch 4 Stunden unterwegs, also, ne.
Ja.
Das, ja.
Aber das steht doch bestimmt im Listing, oder? Dass man das, da Aufgaben vor Ort
machen müssen. Dass da noch Aufgaben vor Ort machen müssen, ja.
Okay. Ja, schön. Dann hast du diesmal 2 Cache-Tipps.
Ja, damit Silke was zu tun hat. Und mir war irgendwie diese höchste Letterbox fand ich halt, wie gesagt, so gut, weil ich wollte irgendwie was aus dem Allgäu nehmen, wo ich schon da war. Mhm. Und dann kam jetzt Sonnabend der dazu. Und deswegen hatte ich auch dir geschrieben, so weißt du was, ich ändere meinen Cache-Tipp doch nochmal. Der war einfach noch besser. Mhm. Und irgendwie dachte ich mir von, weißt du was, du machst halt einmal 2. Dann machst du halt noch Nord und Süd. Na, dann habe ich dich wieder ein bisschen verwehrt.
Ja, und ich habe tatsächlich auch einen mitgebracht, aber wie gesagt, aus meinem Rügenurlaub, den ich im Juni gemacht habe. Und da war ich in Ralsvík auf Rügen. Und da finden ja die Störtebeker Spiele statt, die Festspiele nennen sich die, glaube. Und da gibt es den Cache Störtebeker Quiz, GC4EZ45. Das Ganze hat eine D-Wertung von 3, eine Terrainwertung von 2. Am Schluss findet man eine Small-Dose. Und was mich etwas irritiert hat, wie gesagt, ich gebe den hier jetzt als Cache-Tipp ab, weil er mir wirklich recht sehr gut gefallen hat. Er hat aber komischerweise nur 41% Favoritenpunkte. Jetzt war ich etwas verwirrt, warum der nur so wenig hat, weil er hätte wirklich mehr verdient. Jetzt habe ich nachgeguckt und da habe ich gesehen, dass der 2013 gelegt wurde und war dann ein bisschen irritiert und dachte, seit wann gibt es eigentlich Favoritenpunkte? Und habe dann mal gegoogelt, also Google ist ja dein Freund, habe dann mal gegoogelt und da habe ich dann gesehen, dass die ersten Erwähnungen eigentlich schon 2011 im November waren von diesen Favoritenpunkten. Und die muss es dann ja wohl schon ein bisschen länger geben. Also ich weiß es nicht, warum der nur 41% hat. Dieser Cache hat 6 Stationen. Man braucht dazu einen QR-Code-Reader. Durch dieses Lesen von den QR-Codes, die eigentlich gut zu finden sind, erhält man dann Fragen zum Thema Störtebeker und wo sich einfach um das Leben von Störtebeker drehen, zum Beispiel, naja gut, ich darf nicht spoilern, also ich darf jetzt keine Frage nennen, aber es ist wirklich sehr nett gemacht. Man hat dann eine gewisse Auswahl, ich glaube 3 Antworten dazu. Man könnte jetzt also auch einfach mal probieren, wie man weiterkommt. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe oft das Smartphone dazu benutzt und musste nachgoogeln, weil ich kenne mich eigentlich eher mit Wallenstein aus, der hier unten bei uns eher bekannt ist, als mit Störtebeker, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Der Cache führt von einem Parkplatz etwas außerhalb von Ralsvík. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es drin steht im Listing. Ich glaube, er ist gelegt worden, damit der Weg von diesem Parkplatz zu den Festspielen ein bisschen versüßt wird, was ich auch ganz nett in diesem Zusammenhang finde. Der ist dann allerdings auch nur one way, was jetzt für mich dann ein bisschen langweilig war, weil ich ja nicht direkt zu den Festspielen gegangen bin, sondern eben den Ort ein bisschen besichtigen wollte und dann eben den gleichen Weg wieder zurück musste. Aber wer, wie gesagt, auf diese Festspiele geht, der kann sich dann im Vornherein noch diesen Cache dann machen. Ich finde es einen rundum schönen Cache. Es fängt eigentlich schon am Listing an, dass das Listing schon sehr themenbezogen gestaltet ist. Die QR-Codes, okay, die passen jetzt nicht unbedingt zu Störtebeker, aber die Fragen, die darin enthalten sind, natürlich. Und am Final findet man dann nicht nur eine passende Location, eine sehr passende Location, sondern auch eine sehr nett gemachte Dose. Nichts aufwendig gestaltetes, keine Elektronik und nichts, sondern einfach nur sehr passend. Und deswegen hat mir der Cache eben gefallen, weil das so rundum passend zu dem Thema war. Ja, das ist mein Cache-Tipp. Störtebeker Quiz auf Rügen GC4EZ45 ist der Code.
Das hört sich aber auch gut an. Von der Beschreibung.
Jo.
Das ist doch dieser Prism-Cache, den ich gemacht hatte. Der hatte auch ein Tüdelchen. Der hat zwar schon irgendwie 460 Favos oder sowas, aber auch nur 89%, wo einer auch in den Log schon schrieb, er kann gar nicht verstehen, dass Leute da keinen Favoritenpunkt vergeben. Aber
das gibt's natürlich auch, ja.
Das
sogar in dieser hohen Wertung, wie man da eigentlich glücklich sein kann. Also unser Cache 1.0 hat, glaube ich, auch 89%. Da kann man auch glücklich sein. Definitiv. Aber was wir halt immer so schade finden, es kommen sehr viele, die schreiben rein, dafür gibt's ein Pfaff. Und wenn du dann hinterher guckst und siehst, sie haben eben keinen gegeben, weil sie es vergessen haben, dann ist das natürlich schade, gell? Also das möchte man jetzt auch nicht anschreiben müssen oder so. Oder?
Ich habe das damals. Macht man ja auch nicht. Ich habe das damals gemacht. Muss ich gestehen.
Ja, mein Herz allerliebste auch, aber ich hoffe, dass er jetzt aufgehört hat.
Ich hatte hier auch ein Cache, der relativ viele Favos hatte und dann ja, schrieben die Leute halt ja gerne blaue Schleife da gelassen und dann guckst du, da haben sie keiner gelassen, habe ich da ein paar Mal angeschrieben und gesagt, ja Mensch, du hattest gesagt blaue Schleife und dann haben sie die dann auch nach dem reingeschmissen, aber im Nachhinein finde ich das jetzt ein bisschen, naja.
Ja Mann, das ist schade, aber ja, na ja, gut. Ja.
Und ich kenne auch 2 Leute hier, die vergeben überhaupt keine Favoritenpunkte. Also die haben noch nie einen Favoritenpunkt vergeben und wollen noch nie einen vergeben. Und ja, ist halt so, ne? Und halt so die Leute, wenn die dann beide zu dir kommen, dann bist du dann 100% los, ne?
Aber na. Jo, gut, dann würde ich sagen, haben wir es heute geschafft. Boah, ist ja richtig schön lang geworden heute. Also, Tokyo Nerd, jetzt hast du aber was auf die Ohren gekriegt und die anderen nämlich auch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen länglich war. Und es dauert ja auch wieder einen Monat, bis wir wieder.
Wir sollten sehen, dass wir schnell Themen finden, dass wir uns ein bisschen vorbereiten auf die nächste Folge.
Nehmen wir doch gleich mal Project. Schreiben wir es gleich mal auf die Liste.
Ja.
Schauen wir mal, was wir dazu finden können.
Ja, werde ich mal so ein Verrat ausarbeiten dazu.
Das machen wir.
Oder Google ist dein Freund halt, ne?
Ja, Genau.
Ja. Ja.
Okay, dann sagen wir einfach mal Servus, oder?
Ja.
Dann. Servus.
Servus, tschüss. We'll be right back.